Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Hallo.
Da sind wir mal wieder.
Jawohl.
Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, immer das Datum dazu zu sagen, falls das irgendjemand mal in der Zukunft findet.
Oh, in ferner Zukunft, genau, die Zeitkapsel.
Kann alles passieren, so in ein paar tausend Jahren, wenn es dann archive.org noch gibt oder die, wie heißt die eine Seite, die Time Back Machine oder was gibt's da? Da gibt es auch so verschiedene Internetprojekte, wo man
da gibt es auch noch was, ja.
Die Seiten zurückdrehen kann oder die Seiten noch durchsuchen kann. Ne? Das sollten wir vielleicht dazu sagen, dass heute der 15.02.2024 ist.
Ja, 24, echt?
Ja, hast du Silvester verpasst oder wie?
Oder ich hab gedacht, wir hätten nur 1992.
Oder wir sollten die Internetzeit von Swatch angeben, die Beep Time oder die Beeps angeben.
Oh, mit dem letzten mit der letzten Kooperation hat sich Swatch auch keinen Gefallen getan.
Mit wem haben sie kooperiert?
Das war doch mit Blancpain, oder?
Keine Ahnung, ich habe nämlich nur
das ist eher gefloppt, ja.
Beim Aufräumen in meinem Retro-Lager ein original verpacktes Swatch Beep gefunden, mit eingebauten Scroll von der Telekom.
Ach.
Ja, ja.
War das nicht dieses Microsoft?
Nix Microsoft. Das war ein Pager von der Telekom.
War ein Pager von der Telekom, okay. Ah. Weil von Microsoft gab es doch vor diesem ganzen Smartwatch-Craze doch auch mal hier so eine Uhr, die über ein Funknetzwerk irgendwie Daten bezogen hat. Dem hatte ich eigentlich mal damals ganz entgegengefiebert. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Aber ja, dazu war halt auch wieder so ein Microsoft-Projekt.
Ja. Nee, diesen Scroll, das war ja das war ja das, wo die Telekom damals diesen Funkempfänger.
Swatch und Call oder was?
Scroll. Genau.
Okay.
Und das wollten die dann halt in die breite Masse bringen. Nicht mit der Swatch, sondern generell diese kleinen Funkempfänger. Ja,
Das war so der erste Kooperationspartner dann wahrscheinlich, ne?
Das war und es gab dann halt von der Telekom auch dedizierte kleine Geräte, die man sich dann kaufen konnte. War eigentlich keine schlechte Idee, weil zu dem Zeitpunkt waren dann halt die Smartphone-Tarife, wollte ich schon sagen, die Handy-Tarife immerhin noch recht teuer.
Das, was man damals so für smart gehalten hat.
Ja, damals war eigentlich gar nichts smart.
Noch nicht mal das. Das kam ja später erst. Ne?
Das kam ja später, ja. Lang, lang ist es her. Also diese Funkempfänger kenne ich eigentlich nur noch aus großen Betrieben.
Aus jetzt, Filmen. Nee, aus Schwarz-Weiß-Filmen.
In der Uni haben wir auch noch diese kleinen Funkempfänger. Für den inneren Betrieb, sage ich jetzt mal. Also ist ja weit verbreitet, gerade im Bereich der Techniker oder auch der Ärzte. Die haben dann einen kleinen Pieper und dann können sie dann dementsprechend über die Haustelefonanlage zurückrufen. Wird ja dann die Telefonnummer eingeblendet, von dem der Pieper angerufen wurde.
Ja, das ist, genau, Camillo, bitte die 12 und so, ja.
Das funktioniert immer noch recht zuverlässig bei uns in der Uni. Ich rede schon immer bei uns in der Uni, dabei bin ich
in deiner
Uni. Ja, schön wäre es. Nee, um Gottes Willen, den Schuh möchte ich mir nicht anziehen. Nein, dabei ist es ja nur ein Stammkunde von mir. Ich bin da ja nicht angestellt in dem Sinne. Ich bin ja nur outgesourced sozusagen.
Ja, das wäre die Frage. Je nachdem, wie hoch dein Arbeitsanteil da wird, könnte schon so in die Scheinselbstständigkeit dann übergehen.
Nee, was heißt Schein? Ich bin ja selbstständig.
Nein, ich meine, wenn das dein einziger Arbeitgeber wäre.
Nee, ist es ja nicht. Nein. Das sind so zwei, drei Stunden.
Dann ist wieder die Frage, das ist ja eng gesetzt, ja, mit der Selbstständigkeit. Nee. Da müsste man dann schon mal gucken, inwieweit das dann überhaupt dann noch so okay, also.
Das sind, sind maximal 4 Stunden in der Woche im Moment. Und wenn das meine einzige Einnahmequelle wäre, na dann guten Nacht.
Ja, 4-Stunden-Woche, da arbeiten wir doch drauf hin, ja.
Ja, wenn man sich Teile unserer Jugend anschaut, ich betone Teile unserer Jugend, dann könnte man davon ausgehen, dass man darauf hinarbeitet.
Aber wie gesagt, schwarze Schafe hast du ja überall und Gros, auch mit den Forderungen, die es gibt oder auch mit dem Verständnis, was man an Arbeit hat, kann ich voll nachvollziehen, gehe ich konform. Hat teilweise meine Unterstützung.
Teilweise also meine auch.
Von daher ist das schon okay, ja.
Manche übertreiben es ein wenig mit ihren Forderungen, aber
ah, das hast du doch überall.
Aber so im Durchschnitt kann ich die Forderungen doch durchaus nachvollziehen.
Also wie gerade die, wenn du dir selbst die Frage stellst in Bezug, also das Schlagwort heute ist ja Work-Life-Balance. Gerade wenn du dir da halt Gedanken drum machst, ist vollkommen in Ordnung. Wenn man mit weniger und auch vielleicht mit keiner Karriere oder nicht mit dem, was man so in unserem Alter und auch wie wir auf die Schule gegangen, so mit Karriere halt verbunden hat, wenn man das nicht als seinen eigenen Weg sieht und für sich einen Job findet, der mit dem man zufrieden ist, ja, in Bezug auf das, was man macht und auf das, was halt am Monatsende hängen bleibt, und da, wie gesagt, keine Karriereleiter irgendwo nonstop nach oben klimmen will, okay, mein Gott, warum nicht? Ja, das muss nicht sein, ne? Wenn man, ja. Wie gesagt, wenn man halt selbst dann mit zufrieden ist dann.
Das ist richtig. Aber ich habe ja zum Beispiel immer gesagt, und das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen pathetisch, aber mach das, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Und ich habe ja mehr oder weniger. Ich habe ja mehr oder weniger mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich habe damals schon immer gesagt, das stand für mich fest wie das Amen in der Kirche, ich will was mit IT machen. Da habe das mehr oder weniger das ganze Leben lang auch getan, bis jetzt. Das hat sich zwar innerhalb der Zeit immer so ein bisschen abgewandelt. Mal ging es in die Richtung OS2, sage ich jetzt mal, oder Novellennetzwerk oder was auch immer. Und erst in den letzten Jahren ging das dann eindeutig ausschließlich berufstechnisch in die Apple-Welt hinein. Aber
du musst ja auch mal gucken, ohne Bewegung und ohne Anpassung beziehungsweise auch Fortbildung und Weiterentwicklung auf deiner Seite würdest du heute immer noch Lochkarten stanzen. Der Markt ist jetzt mittlerweile auch weggebrochen. Ja, also.
Das ist richtig. Aber wie gesagt, das war für mich klar, dass ich was mit IT machen wollte. Das war fest bei mir eingebrannt. Hat sich dann auch Gott sei Dank bis heute so bewahrheitet, dass ich das machen konnte.
Ja, solange es einem noch immer Spaß macht, ist ja alles in Ordnung.
Ja, mal mehr oder mal weniger, aber das ist ja
egal. Das ist ja ganz normal.
Im Moment macht es ein bisschen mehr Spaß, weil ich auch viele Dinge experimentell bei meinem einen Kunden machen darf, die ich sonst nicht so machen kann. Und das ist halt spaßig. Ja. Naja, gut. Genug aus dem Nähkästchen geplaudert. Und bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns noch mal kurz erwähnen, dass wir heute unterstützt werden, mal wieder unterstützt werden von der Firma Ono. Und nein, keine Angst, wir sprechen heute nicht wieder über den Ono Co-Driver Number 2, sondern wir sprechen über ein anderes Produkt. Und um den Spannungsbogen nicht ganz abbrechen zu lassen, verraten wir das noch nicht. Das verraten wir nämlich erst im Laufe der Sendung, über welches weitere Produkt aus dem Hause Ono wir heute etwas referieren werden. Gut, dann ab in die Sendung. Gibt Neuigkeiten zur Apple Watch.
Da schließt sich der Kreis wieder.
Ja, der Kreis, genau, von der Swatch zur Apple Watch. Wer hätte das gedacht? Da gab es ja in den letzten Wochen die Gerüchte, dass das erste Gerät mit eigenentwickeltem Display oder mit aus dem Hause Apple die Apple Watch sein wird, und das soll dann logischerweise auch das erste Gerät sein mit Micro-LED. Da stand der Zeitplan eigentlich auf relativ zeitnah, also das haben jedenfalls die damaligen Gerüchte so ans Tageslicht gebracht, aber mittlerweile scheint sich das etwas geändert zu haben, nämlich das Magazin The Alec berichtet darüber, dass es noch keine konkrete Lieferkette gibt, oder sie hätten bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, eine Lieferkettenstrategie aufzubauen für die Micro-LED-Panels oder Komponenten. Und das Problem ist halt, habe ich mich auch erst einlesen müssen, das Problem ist nicht, die Panels groß zu bekommen etc. Das ist ja normalerweise immer das Problem bei klassischen Panels, was größer zu bekommen, nein, sondern es so klein zu bekommen. Man hat also die Probleme, Micro-LED-Komponenten oder Micro-LED-Panels so klein zu bekommen, dass sie halt auf einer Apple Watch vernünftige Darstellungen anzeigen, oder auf der Größe einer Apple Watch vernünftige Darstellungen anzeigen. Und das ist wohl das große Hauptproblem, was wir derzeit im Micro-LED-Bereich haben. Konnte man jedenfalls aus verschiedenen Artikeln herauslesen. Somit liegt der Zeitplan, The Alec schreibt, vermutlich nicht vor 2027. Also werden wir die nächsten Generationen der Apple Watch höchstwahrscheinlich ohne Micro-LED-Display sehen. Tja, kann vorkommen. Haut mich jetzt nicht so um, weil die Displays, die wir bisher haben, machen mir qualitätstechnisch keine Probleme.
Nee, das nicht, aber du hast natürlich noch ein paar Vorteile,
die ein
Micro zum Beispiel, ja, LED einfach mit sich bringt. Mhm. Dass Apple daran arbeitet, ist ja schon länger bekannt.
Ja.
Auch, dass sie da am Shoppen sind, beziehungsweise am Gucken sind, wie sie halt die Displays einkaufen können, beziehungsweise produzieren, oder wer für sie eventuell produzieren kann. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, wo sie ja hier teilweise ja Investitionen in diverse Hersteller getätigt haben die letzten Jahre. Von daher mal abwarten. Die Frage ist halt, es ist halt immer schwierig von außen zu beurteilen. Ich denke, Apple würde lieber gestern als morgen die Technik in die Uhr bringen, gerade um das so als Testobjekt halt auch mal dann in Serie produzieren zu können.
Ja.
Weil wenn es erfolgreich in der Uhr läuft und du dann die Panels auch entsprechend rauskriegst und vor allem in Größen rauskriegst, wo du dann ja nicht nur die Watch rausschneiden kannst, sondern ja dann im Prinzip alle Displaygrößen rausschneiden könntest, die du brauchst, würden die natürlich gerne auch die MacBooks umstellen, die Pros umstellen. Es ist auch die Frage, inwieweit das vielleicht auch so ein Grund ist, warum wir bis jetzt noch keinen großen iMac gesehen haben, weil sie da unbedingt aus welchen Gründen auch immer vielleicht auf diese Display-Technik gehen wollen. Das wäre ja auch nochmal so ein Thema.
Mhm.
Und wie gesagt, über Termine zu reden, ist ja immer schwierig, ja, weil wir einfach da oder weil da von Apple selbst ja im Prinzip nie was kommt.
Nee.
Sobald sie soweit sind, kommt die Ankündigung und das war's.
Ja.
Du hast ja nicht wie bei anderen Firmen, ja, hier heute stellen wir was vor, was in einem halben Jahr kommen soll. Das hast du bei Apple ja in der Regel nicht. Das sind ja die Ausnahmen.
Das ist richtig, ja. Das macht ja Intel ja gerne und zeigt eine Roadmap für die CPUs etc. Ja,
Im Prinzip haben das früher so viele gemacht. Ja. Oder jeder hat es ja im Prinzip früher gemacht. Du hast möglichst früh halt deine Ankündigungen gemacht.
Mhm.
Und da war Apple ja noch nie ein Freund von, weil klar, wenn du heute ein neues MacBook Pro vorstellst, was erst in 6 Monaten kommt, kannst du im Prinzip deinen Lagerbestand, was willst du damit machen? Ja, die Leute warten halt aufs Neue, wenn sie wissen, es kommt definitiv dann eins. Ja.
Das ist richtig, ja. Also nicht alle, aber die meisten oder viele, die sich damit auskennen, würden dann dementsprechend aufs Neue warten. Es gibt ja auch genügend Leute, die einfach in
den Mediamarkt... Jeder, der nicht unter Druck steht.
Ja, aber es gibt auch genügend Leute, die einfach in den Mediamarkt reinlatschen und sagen, ich brauche ein MacBook, was empfehlen Sie mir? Also das sind so die unbedarften Kunden,
Anwender. Oh, nehmen Sie das MacBook hier von Lenovo bitte mit.
Ja, genau. Das Schwarze mit dem roten Punkt in der Tastatur, das gefällt mir recht gut.
Da können Sie auch Word wunderbar mit nutzen.
Ja, gibt auch keine Probleme, genau. Blue Screens inbegriffen. Gibt es auch Kunden, oder die gehen kurz vom iPhone-Release, also vom neuen iPhone-Release, gehen in den T-Punkt und holen sich da ein iPhone. Gibt es auch genügend Leute, habe ich schon oft genug erlebt, ja.
Es gibt aber auch welche, die das absichtlich machen, die dann gerade, wenn halt die Geräte für 1 Euro verramscht werden, dann da nochmal sich ein aktuelles iPhone quasi holen und dann sagen, bis zum nächsten Jahr, also ich kann auch mit alter Technik, aber ich kann auch mit letztjähriger Technik zufrieden sein,
beziehungsweise
das reicht mir vollkommen aus. Gerade bei den aktuellen iPhones kannst du da eigentlich nichts verkehrt machen. Ja,
das ist richtig.
Okay, klar, das Max wirst du nicht für 1 Euro kriegen, aber da wird es garantiert zum neuen iPhone auch wieder ein paar attraktive Angebote geben, gerade mit Vertrag zusammen. Und wie gesagt, wer sich dessen bewusst ist, klar, die Leute, die reingehen und keine Ahnung oder sich für nichts interessieren und sich dann da ein iPhone mitnehmen, sorry, ja, aber dann ist es halt so, ja.
Gibt es mehr, als wir beiden denken, glaube ich. Das gibt es mehr, weil es gibt Leute, die...
Ich sage ja immer, das mag es geben, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
Doch. Es gibt Leute, die benutzen
es einfach... Weil gerade ums iPhone ist doch der Hype so groß.
Ja, aber es gibt auch einfach Kunden, die wollen das iPhone haben, weil es gut und einfach zu bedienen ist. Die nehmen das als Mittel zum Zweck, um ihre Dinge damit zu erledigen. Und denen ist eigentlich egal, technisch, was dahinter steht. Die brauchen einfach ein iPhone. Gibt es ganz, ganz, ganz viele. Ja. Gerade im Apple-Bereich, glaube ich, mehr als in anderen Smartphone-Bereichen.
Also bei anderer Apple-Technik, gerade wenn du mal so guckst im MacBook Pro-Bereich, dass du da weil es auch keinen fetzen Rhythmus gibt, dass du da eventuell, weil du dann jetzt auch gerade Bedarf hast, okay. Aber beim iPhone, wo wir wissen, es kommt immer dann. Und das, wir sind ja, das ist ja nicht erst das zweite iPhone. Ja.
Das weißt du, aber ich glaube nicht, dass das die Masse der Standardanwender weiß, wann ein neues iPhone
kommt. Doch. Ja. Mehr als drei Viertel, gehe ich fest davon aus. Wissen, dass, ja.
Du überschätzt
nach so langer Zeit doch.
Es ist ja jetzt nicht so, dass es dann noch pünktlich zur Tagesschau gibt. Heute gab es das neue iPhone, das passiert ja auch nicht regelmäßig. Okay,
die Zeiten sind rum, dass du da die Schlangen halt im Fernsehen siehst.
Ja, genau.
Ja. Die Zeiten sind rum, ja.
Ja. Und auch die Zeiten, dass die Leute campen vor den Apple Stores, die Zeiten sind auch schon lange rum.
Ja.
Das hat sich alles eliminiert. Obwohl diese Berichterstattung immer sehr interessant war, wenn man diese Camper gesehen hat, die da ausgeharrt haben.
Ja, wobei.
Also so zum Anschauen, so als Popcorn-Kino, glaube, Apple, war das interessant.
Ja, vor allem, es waren immer ein paar Schlagzeilen, die ja auch Apple gerade hier nochmal in die Presse gebracht haben. Ich denke nicht, dass Apple das mittlerweile noch notwendig hat beim iPhone.
Nee.
Und sie haben sich, glaube ich, gerade mit, wie gesagt, dass es halt nicht Store-exklusiv ist, dass du das über die Vorbestellung beziehungsweise zum Verkaufsstart ja dann auch schon zu Hause haben kannst per Online-Bestellung. Da hat sich Apple einen sehr großen Gefallen getan.
Ja, es war ja auch nicht gerade ästhetisch, wenn man da so eine Horde Leute als Camper vor seinem Apple Store hatte.
News.
Ja, es war Schlagzeilen.
Die ersten Jahre definitiv.
Ja, klar.
Du musst es da gucken. Ja.
Aber gerade auch in Berlin ist es ja so ein bisschen ins Negative gerutscht, wo dann die ganzen russischen Leute gelandet sind und haben dann ordentlich eingekauft und haben es dann in Russland weiterverkauft. Das hatte schon so ein Geschmäckle, das Ganze so ein bisschen, ne? In den letzten Jahren auch, ne?
Ja, Berlin hat so oder so ein Geschmäckle, ja.
Ja, gut.
Sorry für unsere Berliner Hörer, aber also Berlin ist nach wie vor hip, definitiv. Aber, ja, ich kenne Berlin ja schon, ach mein Gott, seitdem ich 12 bin oder so. Klar, heute nicht mehr ganz so regelmäßig in Berlin wie früher oder gerade auch in der Jugend. Aber ich war, glaube ich, mit 12 das erste Mal in Berlin. Und da hatten wir ja noch, war das mit 12 oder war das mit 10? Auf jeden Fall hatten wir damals hatten wir ja nichts. Beziehungsweise wir hatten die Mauer. Wir hatten ja noch Ost und West. Das ist ja auch noch so ein Ding, ja. Das kennen ja viele Jugendliche oder Schüler ja heute auch nicht mehr. Mhm. Außer aus dem Geschichtsunterricht, wenn man Glück hat, ja. Und das da entsprechend behandelt wird. Aber wie gesagt, ich kenne ja Berlin noch aus der Zeit, ja. Hab den Wandel ja auch mitgekriegt. Die Entwicklung, man hat so aus der Ferne, wie gesagt, früher halt auch vor Ort, ja, mitgekriegt. Jetzt halt so ein bisschen aus der Entfernung, weil man auch nicht mehr so regelmäßig halt in Berlin ist, ja. Aber, ich hatte schon immer meine Probleme mit Berlin, muss ich sagen, ja. Mir ist Berlin als Stadt einfach viel zu groß.
Ja, es ist ein Zusammenschluss von verschiedenen kleinen Dörfern, und, sagen wir es mal so.
Und irgendwie fehlt mir da bis auf 2/3 so ein bisschen das Kohärente, ja, dass du da.
Ja, das.
Es gibt Ecken, da bin ich unheimlich gerne in Berlin.
Eben, genau.
Und das sind auch nicht unbedingt die Schickimicki und die säubersten Ecken in Berlin.
Ja.
Aber dann gibt es auch wieder Viertel, wo du sagst, oh, Freunde, ey.
Also, sagen wir mal,
ähnliche Probleme habe ich auch mit Frankfurt, ja, und das ist ja hier direkt ums Eck, also.
Um ein pauschales Urteil über Berlin bilden zu können, sage ich mal, ist einfach zu groß, weil es gibt halt ganz wunderschöne Ecken.
Ja, genau.
Und es gibt auch wirklich wahnsinnig viele dreckige Ecken in Berlin, und das ist halt das, dass man jetzt eigentlich keinen.
Du hast halt das eine und das andere Extrem. Klar sagst du immer, ja, Berlin lebt, oder gerade Großstädte leben ja auch von den Gegensätzen, aber irgendwie bin ich, obwohl ich, wie gesagt, oft und regelmäßig früher in Berlin war, bin ich nie richtig warm geworden mit der Stadt. Was ein bisschen schade ist, weil es gibt, wie gesagt, Berlin an sich, die richtigen Ecken sind toll, aber so als großes Ganzes.
Ja, wie gesagt.
Aber wie gesagt, das bin ich. Ja,
ja,
das
ja.
Ist einfach mein Problem, ja, was ich in Anführungszeichen, was ich mit Berlin habe. Ansonsten Hauptstadt, ja, toll. Ja, kann man wirklich nicht meckern. Ja, können wir froh sein, dass wir Berlin wieder als Hauptstadt haben. Da muss ich mich auch mal vorstellen, es gibt Leute, die haben, die kennen Berlin nur als Hauptstadt.
Mhm, stimmt.
Ja. Wir sind mittlerweile im Alter, um Gottes Willen. Ja. Wie sind wir nur auf dieses Thema gekommen? Komm, lass uns wieder
zurück. Gut, abschweifen können wir gut. Ich meine, wir können nicht viel, aber abschweifen, das können wir
das
sehr
können wir,
gut.
Ja. Also wie gesagt, sorry für alle, die in Berlin leben. Ich denke mal, der eine oder andere kann es nachvollziehen. Gerade, wie gesagt, als Nicht-Berliner. Ja, aber Berlin wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich irgendwo anders hinziehen müsste, sagen wir mal so. Alleine schon, weil ich mir die Ecken, wo ich hinziehen würde, nicht leisten kann.
Genau, aber das wäre in Hamburg genauso ein Problem für mich. Klar, wenn ich nach Hamburg gehen würde, dann würde ich gerne nach Blankenese ziehen wollen.
München, guck mal, München. Ja.
Gut, München ist auch völlig überteuert, logischerweise. Ja, aber ich habe mit München eher ein Problem als mit Berlin, aber das liegt doch so allgemein an der Mentalität der Bayern, sagen wir es mal so.
Das nicht unbedingt, aber die Stadt an sich hat auch,
Ja.
Wobei ich muss sagen, ich war öfter in Berlin als, alle also wesentlich öfter in Berlin als in München. Wesentlich öfter.
Ja, und bei mir ist es umgekehrt. Ich war öfter in München als in Berlin, aber weil auch so München eher so die Hochburg, so Silicon Valley Deutschlands ist, sagen wir es mal so, hatte ich beruflich mehr Kontakte mit München etc.
Ja, okay, die haben da natürlich die letzten Jahre ordentlich Gas gegeben, wenn man mal guckt, wer da alles investiert hat in oder auch im Umland,
Ja, allein auch schon, was da an den großen IT-Distributoren zu Hause ist in
Weiß
München.
Man eigentlich schon, wo Microsoft jetzt investieren will?
Was ich weiß es nicht,
haben?
Keine Ahnung.
Weil die wollen doch jetzt in Rechenzentren und auch in die Entwicklung von KI hier in Deutschland und auch was die Fortbildung, die Qualifikation von Arbeitskräften betrifft, jetzt investieren. Ich habe nur nicht mitgeregt, wo.
Ich habe letztens nur wieder einen Bericht gesehen, aber das ist ja auch schon alter Hut, dass generell Microsoft sich hoch in den Norden nach Norwegen machen möchte, weil erstens mal dort der Strom sehr günstig ist und zweitens mal auch die klimatischen Verhältnisse dort angenehm sind für die Kühlung von ihren Rechenzentren. Ne? Aber da sind ja schon einige Firmen da oben zu Hause. Microsoft ist ja etwas später bei der ganzen Party dabei.
Naja, aber was waren es jetzt? 3 Milliarden, die sie in Deutschland investieren wollen?
Sollen sie tun. Ich würde es nur schön finden, wenn sie nicht alles nach Bayern tragen würden. Wie gesagt, wenn sie das zum Beispiel auch mal nach Niedersachsen oder sonst wo hintragen würden.
Ja, okay, das ist halt die andere Frage. Ja.
Aber das ist halt eine ganz andere Geschichte. Aber Intel hat ja schon mal ordentlich Subventionen abgegriffen. Mhm. Die sind ja nicht nach München gegangen, die haben sich ja in den Osten gemacht in dem Sinne. Mhm. Gut, wir sind aber wirklich abgeschwiffen. Aber kommen wir mal.
Ja, das kam jetzt gerade nur so in den Sinn, weil was da.
Ja, kommen wir mal zum anderen Thema. Bleiben wir bei der Apple Watch Series 9.
Oh, haben wir da noch was?
Da haben wir noch ein kleines Thema. Wir müssen ja heute ein bisschen was anderes einbauen, außer monothematisch nur über die Vision Pro zu sprechen, weil die letzte Folge hat so ein bisschen polarisiert. Obwohl, wir haben auch ganz viele neue Hörer hoffentlich gewonnen, weil die Hörerzahlen gingen dann doch zur letzten Folge ein wenig nach oben, wo wir ausschließlich über die Apple Vision Pro gesprochen haben. Ich hoffe, die Hörer bleiben jetzt auch weiter dran.
Das werden wir sehen, sehen. Die Zahlen sehen wir. Genau.
Die Zahlen sehen wir.
Alles andere hören wir.
Visuell schön aufbereitet, genau. Also begrüßen wir jetzt auch mal die ganzen neuen Hörer, die hoffentlich kleben geblieben
sind. Das freut uns ohne Ende.
Ja, genau. So sieht's aus. Gut, bleiben wir bei Apple Watch Series 9 und Ultra 2. Da gibt es Berichte aus der Kundschaft oder von der Kundschaft, dass es Ghost Touches geben soll bei einigen Kunden. Wo ich die Nachricht gelesen habe, Ghost Touches, habe ich sofort an den Film Nachricht von Sam gedacht. Ich weiß auch nicht warum, aber okay. Komischerweise. Was so im Kopf vorgeht, ne, wenn man sowas liest. Komisch. Mhm. Jedenfalls gab es ein internes Memo, das Apple das wohl auch zu Notiz genommen hat, wie man so schön sagt. Und es gab Anweisungen, die Kunden erstmal darauf hinzuweisen, dass sie das neueste Betriebssystem installieren sollen, also das neueste WatchOS Update, und dass sie einmal die Apple Watch komplett neu starten sollen. Also so nach dem Motto, Reboot tut gut. Und das sind die Aussagen, die quasi die Mitarbeiter den Kunden gegenüber tätigen dürfen. Alles Weitere wird sich sehen, stand in dem Memo, und wir untersuchen die Probleme der Ghost Touches. Tja, interessant. Das nur so am Rande. Kann ich nicht nachvollziehen, habe keine aktuelle Apple Watch. Tritt auch wohl nur vereinzelt auf. Vereinzelt auf, ja.
Also ich muss ja sagen, meine Versuchung, eine Apple Watch anzuschaffen, wird immer größer.
Okay.
Ich glaube, mit dem diesjährigen Update ist es wahrscheinlich soweit bei mir.
Dieses Jahr soll ja das Jubiläums-Update kommen. Und das wäre auch ein guter Zeitpunkt, wieder in das Game einzusteigen.
Ja, und noch eine kleine Anekdote in Bezug auf Smartwatches. Die Pebble sagt ja noch was.
Ja, natürlich.
Pebble Steel sagt ja auch was.
Natürlich.
Bei uns hing am Pinboard in der Firma zuletzt ein Zettel, dass jemand seine Pebble Steel verkauft. Okay. Und ich so, wow, okay. Schade drum, weil was willst du heute noch mit der Pebble Steel?
Ich glaube, da gab es aber noch so Projekte, wo man was mit anstellen konnte, ja, also so Fan-Projekte.
Aber das ist ja auch nichts für den Otto Normal Smartwatch-Träger. Nee. Wie gesagt, wenn jemand Interesse dran hatte, vielleicht auch mal eine Pebble, aber nie eine Steel. Und da sich jetzt so eine Möglichkeit auftut, okay, aber ansonsten eigentlich eine tote Anzeige, um es mal so zu sagen.
Ja, wenn er geschrieben hätte, ich verschenke oder so, aber verkaufen ist auch schwierig. Oder er muss halt so lange warten, bis das Ding im Retro-Bereich ist.
Weil meine Stilen habe ich definitiv hier noch in der Schublade. Also ich habe generell meine ganzen Pebbles. Ich habe ja, ich glaube, 3 Pebbles. 2 Kunststoff und die Stil mir damals noch geshoppt. Die habe ich definitiv noch in der Schublade. Aber jetzt mittlerweile auch schon jahrelang nicht mehr angefasst. Ja.
Und ich meine, ich hätte ja schon eine Apple Watch, wo Apple noch nicht einmal selbst wusste, dass sie jemals eine Apple Watch produzieren werden. Ich habe nämlich letztens beim Aufräumen, ich habe mit dir auch das Bild geteilt, auf iMessage haben wir ja uns da ein bisschen drüber ausgetauscht, habe ich eine Apple Watch gefunden aus dem Jahr 1995. Das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Apple Watch, eine komplett analoge Apple Watch. Und die wurde damals zum Release von System 7.5. Nicht macOS, nein, damals hieß das noch System 7.5. Ja. Da gab es noch gar kein macOS. Rausgebracht. Und das allein schon hat schon einen gewissen Sammlerwert. Mm. Und das Kuriose ist, zu dieser Uhr gab es auch ein Anschreiben, was ich gefunden habe. Habe ich dann auch schön digitalisiert und eingescannt natürlich. Und das war ein Gewinnspiel, was Apple damals ausgelobt hatte. Und das war noch vor der Zeit, wo Steve Jobs noch nicht bei Apple wieder zurückgekommen ist. Also 95 war er ja noch nicht wieder an Bord. Da kam erst 98 wieder. Und das war das erste und letzte Gewinnspiel, was Apple jemals in Deutschland veranstaltet hat. Und das Kuriose ist, ich habe mich dann so ein bisschen erkundigt, die Uhr in Kombination mit diesem Anschreiben, die hatten logischerweise mehr Wert, als wenn ich diese Uhr einzeln veräußern würde. Das ist sehr interessant. Ist schon lustig. Mhm. Ja, aber was man nicht so alles beim Aufräumen findet.
Ja.
Und gleich neben der Uhr, was lag neben der Uhr? Meine Nintendo Clubkarte. Ja, warst du auch im Nintendo Club?
Nein.
Okay. War ja damals kostenlos.
War ich damals? Nee, ich glaube nicht, nein.
Und dann gab es das Nintendo Clubheft, habe ich übrigens auch alle Ausgaben noch hier liegen. Habe ich jetzt nur mittlerweile in einen Sammel, es gibt da so für Comics so durchsichtige Sammeldinger, ja. Da habe ich jetzt alle einzeln in diese Comic-Dings reingetan. Ich war selbst erstaunt, in welchem Bestzustand zum Beispiel dieses Apple-Anschreiben noch war. Ich hatte sogar noch den Originalbriefumschlag aufgehoben, also ich war auch schon 95, so leicht bekloppt.
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Magazine, sind die was wert heutzutage?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Leute alle durchdrehen, wenn man jetzt auf Social Media seine Nintendo Clubkarte teilt und dass viele sich ärgern, dass sie sie einfach weggeschmissen haben. Und ich weiß auch damals, dass Nintendo sich da sehr viel Mühe gegeben hat. Man konnte dort sogar anrufen, da gab es eine Hotline, die war mehr oder weniger zum Ortstarif erreichbar. Und da konnte man Fragen stellen, wenn man in irgendeinem Level Probleme hatte. Ich komme jetzt hier nicht weiter.
Ja,
und
die Tipps-Hotline. Ja,
das sowas gibt es ja in diesem Umfang heute gar nicht mehr. Das sowas wird ja heute gar nicht mehr von den Firmen angeboten. Das war damals echt cool.
Du hattest damals Spielezeitschriften, die auch Hotlines angeboten haben.
Ja, das kann sein. Aber ich meine, das hat ja direkt einen Hersteller angeboten.
Ja,
und die haben sich auch Zeit genommen. Also ich habe da teilweise eine halbe Stunde mit denen damals gequatscht, wenn ich da ein Problem hatte in irgendeinem Spielchen. Und nicht nur für die hauseigenen Spiele, sondern auch für Fremdspiele, also für Konami. Ich habe damals irgendein Turtles-Spiel Probleme gehabt. Und das kam damals, glaube ich, von Konami raus. Und das haben die auch supportet. Also das, was die da für einen Personalaufwand am Start haben mussten. Oder gehabt haben. Haben mussten klingt jetzt nicht so gut. Gehabt haben, ja. Naja. Das nur dazu. Nintendo. Gott sei Dank immer noch am Start. Heutzutage.
Die werden uns auch noch lange erhalten bleiben.
Ah, das haben wir ja von Sega auch gesagt, aber die sind ja auch weg von der Platte.
Ah, ja, okay, die haben aber auch vieles falsch gemacht. Nintendo ist da nach wie vor ganz vorne mit dabei und sind natürlich auch für sich, oder sie haben für sich die passende Nische einfach gefunden, ja.
Ja, das ist richtig. Und trotzdem schade, dass...
Du musst auch mal gucken, die IP, klar, wenn du mal sagst, so ein Sonic, ja, oder die anderen Sega-eigenen Marken, okay, haben auch heute noch Gewicht. Es kam zwar viel Müll die letzten Jahre raus, aber die haben heute immer noch Gewicht. Gerade auch mit dem für mich sehr überraschenden Kinoerfolg der Sonic-Filme. Ja. Mhm. Jetzt hat ja der Jim Carrey hat ja auch bestätigt, dass er für den dritten Teil auch wieder als Dr. Robotnik vor der Kamera stehen wird. Mhm. Also keine Ahnung, ja, wie sie das geschafft haben. Also ich meine, den Erfolg, also die haben ja wirklich funktioniert an der Kinokasse. Aber ansonsten, Sega, die Hardware war besser, also meiner Meinung nach war die Hardware wesentlich besser, als sie sich verkauft hat. Dreamcast etc. Ja, war wesentlich besser, als sie sich verkauft hat. Mhm. Leider hat es halt ist es gefloppt. Wie gesagt, Nintendo hat auch mit der Switch den Handheld-Bereich fest in der Hand. Machen da kaum was falsch. Man kann viel meckern immer noch über Nintendo Online. Man kann viel meckern über die Subscription, ja, über die Retros, ja, die sie da im Abo verkaufen und so ein Kram. Kann man viel meckern, aber trotzdem machen sie sehr, sehr viel richtig. Sie lassen sich verdammt viel Zeit mit einem Nachfolger.
Ja.
Mal gucken, inwieweit sich das vielleicht noch rächt. Es gibt ja Gerüchte, ja, dass Microsoft ja eventuell auch wieder Interesse hat, in den Handheld-Bereich einzusteigen. Hm. Wobei ich da nach wie vor eigentlich eher denke, wenn, dann wird es was wie ein Steam Deck. Da ist halt die Frage, wie ernsthaft würden sie rangehen und wie viel Geld würden sie wirklich in die Hand nehmen, um da halt ein passendes Pendant zum Steam Deck halt und selbst vermarkten zu wollen. Mhm. Ich denke nicht, dass sie da wirklich speziell ja was Eigenes machen würden im Handheld-Bereich. Wenn, dann wird das wahrscheinlich sowas wie ein Steam Deck. Alles andere macht, glaube ich, für Microsoft keinen Sinn. Gerade in Bezug auf Game Pass. Das wäre das Beste, was sie machen könnten. Gerüchteweise hieß es ja mal, sie würden die Xbox, wie gesagt, in so ein Steam Deck rüberbringen, ja, dass du gar keine Home-Konsole in dem Sinne mehr hast, wie heute die Xbox, ja, sondern dass du dann, wie Nintendo es mit der Switch hat, quasi auf eine Konsole gehst, ja, die halt Handheld und zu Hause halt funktionieren kann. Muss man mal abwarten.
Aber Microsoft hatte doch noch nie ein Handheld. Das wäre das erste Mal, oder bin ich da falsch informiert?
Nee, das wäre das erste Mal, aber die Gerüchte halten sich ja seit Jahren hartnäckig.
Ja, okay. Weil Sony hat es ja probiert, PS Vita, das war ja so die erste, oder PlayStation Portable.
Da haben sie leider die Lust dran verloren, weil die Vita war echt Hammer.
Ja, ich hatte die Vita, das war meine letzte Sony-Konsole. Ja, genau. Die letzte Sony-Konsole, ich hatte hinten noch mit dem optischen
Laufwerk. Das Problem war halt im Vergleich zur PS, also zur PlayStation, hast du da das Problem halt gehabt, du musstest ja dann deine Spiele dann ja porten auf die Vita, wenn du das als Entwickler machen wolltest. Du hattest da ja nicht die, den Vorteil, wie jetzt zum Beispiel im Steam Deck, ja. Du hast dein Windows-Spiel, ja, und kannst das, oder wie gesagt, machst ein paar Anpassungen, gerade um das halt auf dem Steam Deck vernünftig zum Laufen zu kriegen unter Linux. Hast aber da nicht die Problematik, dass du da wirklich großen Portierungsaufwand leisten musst. Und das hat halt auch so ein bisschen der Vita das Knick gebrochen. Gerade was halt AAA-Titel betroffen hat, der die Sony gerne auf der Vita gesehen hätte. Das war halt das Problem damals, ja. Und dann hat der Support ein bisschen gefehlt. Ja, Sony hat es einschlafen lassen oder da hat der Support halt auch gefehlt. Und dann ist es halt im Sande verlaufen. Ich glaube, Sony hätte nach wie vor gerne ein Handheld.
Mm.
Gerade wegen Nintendo.
Ja, ja, klar.
Aber da halt jetzt nochmal Fuß zu fassen, ist halt schwierig. Ja. Gerade wenn du halt auch den Druck hast, halt mit PlayStation dieses wirklich, oder diese sehr erfolgreiche Plattform, die ja noch nach wie vor noch relativ jung ist, halt so fortführen zu müssen. Und dann deine Kapazitäten, die du hast, dann halt nochmal auf ein Handheld irgendwie rüber oder zu splitten, um dann halt ein Handheld angehen zu können, ist halt sehr, sehr schwierig. Gerade weil du mit Xbox jemanden hast, der da wirklich irgendwo drauf lauert, dass oder hofft, ja, dass du irgendwo einen Fehler machst.
Ja, ja, klar.
Weil aus eigener Kraft kriegt es Microsoft ja leider auch nicht gebacken. Ja.
Das ist richtig.
Egal, was sie machen.
Ja. Die ewigen Zweiten.
Und jetzt sind wir schon wieder so abgedriftet.
Naja, ist ja technisch gesehen hört das ja zu unserem Podcast dazu, dass wir abdriften, ja, und es ist auch ein technisches Thema. Ist jetzt ja nicht so weit hergeholt. Wir fangen jetzt nicht an, auf einmal über Autos zu reden. Machen wir ja auch nie.
Ist auch Technik.
Ist auch Technik, ja, ja. Das ist wohl
ist auch Technik.
Etwas andere Technik.
Kaum.
Kaum. Aber wo wir bei Autos sind, da ist der Weg ja nicht ganz so weit zu dem Thema der Zweiräder oder der E-Bikes, wie man so schön sagt. Da gibt es auch eine kleine Neuigkeit und ein neuer Silberstreifen am Horizont. VanMoof hat ein Update rausgebracht, besser gesagt die neue Firma, die ja VanMoof übernommen hat oder die Marke VanMoof übernommen hat. Das ist ja die Unternehmensgruppe McLaren, also eine Tochterfirma, die zu McLaren gehört. Die haben den Laden ja übernommen und da gibt es ein Update für die S5 und für die A5-Reihe. Ein Update auf Version 1.5.0. Ja, mehr ist jetzt auch nicht bekannt. Es gibt natürlich auch einen Changelog, was es alles kann und was es alles macht, das Update, und welche Fehler es behebt, aber das möchte ich jetzt hier nicht vorlesen. Das können ja dann auch die jeweiligen Kunden selbst tun. Ich hoffe mal, da geht es jetzt demnächst mal etwas stärker weiter und da kommt ein bisschen mehr Bewegung in den Markt. Nicht in den Markt, sondern in die Marke im Allgemeinen, ne?
Ja.
Hat sich auch lange nichts getan.
Hattest du das heute mitgekriegt mit der News von dem Lastradhersteller? Wie spricht denn sich aus? Babu?
Ja, ich glaube schon. Ja, ich weiß, das ist ja so der Quasi-Standard im Premium-Segment. Ne? Die machen ja sehr hochwertige Lastenräder.
Ist ja in Deutschland auch sehr beliebt, die Marke,
ja,
die indische Firma. Da gab es ja gerade aufgrund von technischen Problemen ein Verkaufsstopp in den Niederlanden.
Okay.
Die Verbraucherschutzbehörde, ich weiß jetzt nicht genau, wie die sich nennt in den Niederlanden, Verbraucherproduktaufsicht, Sicherheit, irgendwas in die Richtung, hat jetzt fast für alle Modelle, glaube ich, einen Verkaufsstopp ausgesprochen.
Krass.
Weil es da zu Problemen oder zu Sicherheitsproblemen kam in Bezug auf den Rahmen anscheinend.
Oh.
Wo es da zu Unfällen beziehungsweise zu Problemen kam mit einem großen Sicherheitsrisiko, was halt Verletzungsgefahr betrifft. Gerade wenn du das als
Kindertransport,
ja, und dann im Straßenverkehr etc., da bin ich schon mal gespannt, wie das ausgeht. Ja, sie müssen halt jetzt erstmal die ganzen oder den Nachweis bringen, dass ihre Räder
sicher
technisch
sind.
Sicher sind, genau.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, weil da trifft es wirklich keinen Kleinen in dem Bereich. Ja.
Und dabei habe ich die Marke immer als extrem solide, extrem gut angestuft.
Ja,
ne?
ja, genau.
Wenn ich mir jetzt
das Problem, was halt Sie haben, ist, anscheinend gab es Hinweise, denen Sie nicht nachgegangen sind.
Das ist schlecht.
Von sich aus. Das und ist das schlecht. Ist halt immer so, gerade wenn es halt um das Thema Sicherheit geht.
Ja.
Und du hast da irgendwo schon mal Hinweise gekriegt. Und ein Hinweis ist es ja auch, wenn aus einer Serie 10 Kunden mit einem gebrochenen Rahmen reklamieren, das da musst du halt tätig werden.
Auf jeden Fall.
Und wenn du da eigene Untersuchungen einleitest, musst du dann halt auch entsprechend die Behörden informieren. Ja. Und das haben sie halt verschlafen. Ja. Ich weiß nicht, ob inwieweit sie wirklich davon ausgegangen sind. Das ist nicht relevant, weil wir produzieren Millionen von Fahrradrahmen, ja, und 10 sind kaputt gegangen. Also in Anführungszeichen, ich weiß die Zahlen halt nicht. Ja. Oder ob sie dann so quasi wie ja wahrscheinlich der Winterkorn so beide Augen mal zugedrückt haben.
Naja.
Und haben da werkeln lassen. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Da muss man halt jetzt mal gucken, was rauskommt. Aber das ist natürlich, oder das ist schon, ja, das lässt sie, glaube ich, mal nicht unbeeindruckt, ja. Weil so ein Verkaufsstopp, gerade wenn er sich vielleicht auch mal über ja, was heißt längerer Zeitraum, da selbst, keine Ahnung, ein paar Wochen machen da ja schon einiges aus, wenn du da nicht so raufen kannst, ja.
Ja, klar. Okay. Also das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Okay, gut, haben wir wieder was dazugelernt oder habe ich wieder was dazugelernt heute. Das wäre so auch meine Marke, wenn ich mir jetzt ein Lastenrad kaufen wollte oder wenn das jetzt in irgendeiner Weise auf meiner Liste stehen würde, wäre das auch die Marke, die ich in erster Linie präferieren würde, ne? Weil ich da bisher nur Gutes von gelesen habe und die ja, immer sehr gut bewertet worden sind.
Das Feedback war gut, ja. Ja. Die Kunden sind eigentlich auch überzeugt von dem, was sie da gekauft haben. Wie gesagt, die Nachfrage ist ordentlich, ja, beziehungsweise das verkauft sich gut in der Sparte, wo sie unterwegs sind und dann kommt sowas, ja. Das ist natürlich immer schwierig, ja. Vor allem aus dem, wenn es mal, wie gesagt, jetzt, und es ist ja nicht so, dass es irgendwie nur ein Modell oder so betrifft. Es sind ja, glaube ich, 8 Modelle plus dann die einzelnen Kinder daraus noch oder die einzelnen Modelle daraus.
Ja.
Du musst das natürlich auch erstmal wieder dann oder den Eindruck, den du halt jetzt vermittelst, den musst du halt auch erstmal wieder drehen können, ja. Weil wenn Kunden im Laden stehen und sagen, sie würden gerne eins kaufen und dann heißt es ja momentan ist halt die Frage, wie den Spin halt auf die Story zu bringen, ja. Wie machst du das dann halt im Verkaufsgespräch? Weil wenn du sagst, ja, aus Verkaufsstopp aus Sicherheitsgründen,
das ist jetzt auch erstmal bei den Kunden eingebrannt, diese naja. Sache erstmal wieder bei den Kunden rauszubekommen, das dauert viel länger, als das Negative reinzubekommen, das ist halt so.
Ja.
Ne? Das prägt sich natürlich erstmal ein. Okay, krass. Naja, gut. Soll vorkommen oder es ist, ja, nicht soll vorkommen, es kann vorkommen, es darf eigentlich nicht vorkommen, sagen wir es mal so. Aber egal, stecken wir jetzt ja nicht drin. Logischerweise. Aber wo wir gerade bei dem Thema Zweirädern gewesen sind, lass uns doch zu unserem heutigen Werbepartner kommen. Das passt nämlich ganz gut.
Ah, ja.
Dann bleiben wir im Bereich Mobilität. Und heute unterstützt uns mal wieder die Firma Ono. Und da haben wir in der Vergangenheit schon zweimal über den Ono Co-Driver gesprochen. Aber Ono hat auch noch ganz viele oder sagen wir mal weitere Produkte im Portfolio, die sich rund um das Thema Automobilität drehen. Und Ono hat zum Beispiel die Ono Park im Sortiment und Ono Park ist eine elektronische Parkscheibe. Der Vorteil ist, man installiert diese Parkscheibe einmal im Auto und die steht dann quasi permanent auf ihrem Plätzchen, klassischerweise in der Windschutzscheibe oder da sollte man sie auch installieren und da fristet sie dann ihr Dasein und sie merkt dann automatisch, sobald man das Auto geparkt hat, das Auto abgestellt hat oder quasi die Parkposition eingenommen hat und der Motor nicht mehr läuft, merkt die Parkscheibe durch die verbauten intelligenten Sensoren, hier wurde jetzt ein Parkvorgang eingeleitet und dadurch, dass sie das festgestellt hat durch die Sensoren, schaltet die Parkscheibe automatisch eine halbe Stunde vor, so wie es in Deutschland vorgegeben und erlaubt ist. Das bedeutet, man kann nie wieder vergessen, seine Parkscheibe einzustellen. Das ist ja so der Klassiker. Man vergisst, man steigt aus etc. Somit kann das niemals passieren, weil automatisch dementsprechend die Parkscheibe eine halbe Stunde nach vorne gestellt wird. Und das ergibt natürlich im Endergebnis dass man nie wieder einen Strafzettel bekommt, weil man immer ordnungsgemäß seine Parkscheibe eingestellt hat. Ja. das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, wie ich finde. Und es ist auch ein kleines praktisches Gadget, was auch sehr, sehr schick aussieht und sich auch in der Windschutzscheibe schön vom Design her macht. Und das Schöne daran ist, das Ding ist komplett legal und ist vom Deutschen Kraftfahrtbundesamt auch zugelassen und somit in Deutschland hundertprozentig legal. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man so ein Ding hat, dass es natürlich auch zugelassen wird und auch anerkannt ist. Nicht, dass man dann doch einen Strafzettel bekommt, aber das ist ja ausgeschlossen, da es, wie gesagt, zugelassen ist. Ja, ein kleines praktisches Gadget, was den Alltag doch sehr erleichtern kann. Und mehr muss man eigentlich gar nicht zu dieser Parkscheibe sagen, weil das Ding funktioniert quasi autonom und vollkommen selbstständig. Einmal installiert, kann es sehr viel Geld sparen. Wo wir gerade beim Thema Geld sind, das Ding ist erstaunlich günstig. Und wenn ihr schauen wollt, wie günstig das ganze Ding ist, dann geht bitte auf ono.de, ono mit 3 O, also ono.de. Und da kann man dann unter dem Menüpunkt Park sich das Ganze genauer anschauen. Und ihr werdet erschrocken sein, wie günstig dieses kleine Gadget ist. So, das zum Thema Sponsor der Woche. Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma Ono. Jo. Mhm. Dann weiter in der Sendung. Und keine Sendung ohne Vision Pro. Auch heute gibt es mal wieder so ein paar kleine. Mal
aktuell.
Ja, ich denke, das wird sich noch ein bisschen weiter durch die nächsten Sendungen ziehen. Weil wenn man sich die Berichterstattung anschaut, das bricht ja so bei den Kollegen auch nicht ab. Also da gibt es ja doch sehr viel Berichterstattung und wir könnten eigentlich ganz, ganz lange drüber sprechen, aber wir versuchen es so ein bisschen kurz zu fassen, dass wir auch noch andere Themen anschneiden können. Es gibt Details zu dem Developer Strap. Da haben wir nur gesehen, dass der auch dementsprechend im Verkauf ist oder zumindest, dass Entwickler diesen Strap kaufen können. Im Moment sieht es so aus, dass sich das Ganze nur auf die Entwicklerkreise bezieht, die auch einen kostenpflichtigen Account haben, also die im Jahr auch, glaube ich, $99 abdrücken an Apple. Die können dementsprechend diesen Strap für $300 erwerben. Und derzeit schließt sich das natürlich auch nur für den Kreis der US-amerikanischen Entwickler. Also für uns ist das Ding noch nicht zu bekommen. Macht ja auch wenig Sinn, weil offiziell kriegen wir die Brille ja gar nicht bei uns zu kaufen. Bekommen wir die Brille ja gar nicht bei uns zu kaufen. Ja. Da sind so ein paar kleine Details rausgekommen, in welcher Geschwindigkeit das Ding sich connectet mit dem Rechner. Das sind 100 Mbit in der Sekunde, also eine klassische Netzwerkverbindung, die man auch etwas hätte schneller gestalten können, nach meiner Meinung, aber okay. Das entspricht USB 2.0 in der Duplex-Version. Also da hätte man wirklich mehr machen können und das Ganze schneller gestalten können, aber egal. Das Ding hat keine Stromversorgung, das kommt noch dazu und es dient wohl in erster Linie, um bessere und störungsfreiere Verbindungen herzustellen für das Mac Virtual Display. Das bedeutet, wenn man das Virtual Display benutzt, das habe ich in den letzten Tagen auch feststellen können in meinen Tests, die ich gemacht habe, dass es teilweise da noch zu Abstürzen kommen kann. Also weil diese klassische Mac Virtual Display Verbindung funktioniert ja über AirPlay und das setzt ja auch WLAN auf und das kann teilweise so ein bisschen Probleme machen. Und das ist so in erster Linie der große Vorteil, dass man das über eine direkte Kabelverbindung etwas besser hinbekommen kann. Dient natürlich auch dazu, um größere Dateien rüberschaufeln zu können. Das haben wir in der letzten Sendung auch schon mal angesprochen. Also Entwicklerdateien, grafikintensiv oder ja sehr große Dateien, die dadurch entstehen können beim Entwickeln, die besser und schneller rüberschieben zu können. Des Weiteren ist es natürlich auch gegeben, dass man das Auslösen eines Recovery-Modes, beim iPhone heißt es DFU-Mode, dass man das dementsprechend über diesen Developer-Strap auch realisieren kann, was man ja so im Moment nicht kann. Also einen nativen oder einen kompletten Recovery-Mode auslösen, das geht wahrscheinlich derzeit nur über den Strap. Ja, allein deswegen würde mich das Ding schon interessieren. Aber okay, kriegt man ja leider noch nicht bei uns. Ja. Dann gibt es ein 11-Seiten-Support-Dokument. Das habe ich mir jetzt nicht komplett durchgelesen, sondern nur die Zusammenfassung. Nö, da fehlte mir denn doch die Zeit, zumal es auch noch auf Englisch ist, glaube ich. Ja, ist noch auf Englisch, genau. Ein 11-Seiten-Support-Dokument, wo man sagen kann, ich habe mir denn die Zusammenfassung durchgelesen und in der Zusammenfassung geht es darum, dass man grob sagen kann, dass die meisten Daten, wenn es möglich ist, auf der Brille verarbeitet werden. Also die üblichen Datenschutzmaßnahmen, die Apple gerne vornimmt, die wurden auch bei der Brille angewendet. Also alles, was man auf der Brille verarbeiten kann, soll auch auf der Brille verarbeitet werden und wird wahrscheinlich auch und hoffentlich auf der Brille verarbeitet. Einen weiteren Punkt, den ich noch ganz interessant finde und der sich ja gerade bei dieser Brille auftut, man nimmt ja räumliche Dinge wahr und die Brille nimmt natürlich auch räumliche Gegebenheiten auf, wo ich gerade bin, was sich gerade im Raum befindet und alle diese Dinge, die über die Sensorik der Brille aufgenommen wird, die werden nicht an Third-Party-Apps weitergeleitet. Das ist quasi in einer Art Sandbox und alles das, was relevant sein könnte, was sich in der Umgebung befindet, das wird sensibel in einer Art Sandbox verarbeitet und diese Informationen werden nicht an Third-Party-Apps, die sich auf der Brille befinden, weitergegeben. Das finde ich sehr interessant. Also, wenn man jetzt irgendwo eine Räumlichkeit hat und was weiß ich, Größe, Koordinaten etc., wo man sich befindet, wie die Räumlichkeiten aussehen etc., diese ganzen Informationen, die quasi sensorisch aufgezeichnet werden, die werden halt nicht an Third-Party-Apps weitergegeben. Finde ich wichtig. Tja.
Ja.
So, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Ja, Greg Joswiak hat heute noch einen Post auf X rausgehauen. Ehemals Twitter. Sollte man vielleicht immer noch dazu sagen, weil viele, naja, egal. Zumindest hat er geschrieben, dass dort mittlerweile über 1000 aktuell sind sie auch, aber angepasste Apps verfügbar sind. Ja, letzte Woche waren es noch 600 und jetzt sind da ja noch mal knapp oder gut 400 dazugekommen. Sehr interessant. Es hat schon ganz schön Fahrt aufgenommen, ne? Finde ich.
Ja, es ist eine neue Plattform und ich denke mal, jeder Entwickler, der halt am Anfang dabei ist, hat halt gute Chancen, da entsprechend auch Umsatz zu generieren. Von daher, vor allem muss man auch da mal gucken, wie der den Support, den Apple bekommt und den andere halt,
Ja, das ist richtig. Also, im Moment fehlt vielen Leuten noch so der wirkliche Use Case. Aber da sage ich auch immer, Leute, gib dem Ganzen Zeit und dann wird sich
das… Ja, wobei die Kritik ist schon berechtigt, weil Apple hatte lange genug dran entwickelt. Hat er ja auch im Vorfeld schon ein bisschen die Hype-Machine da angestoßen. Ihre Influencer damit ins Boot geholt, ja, die gebrieft und die Vorführungen gemacht, hatte entsprechend Feedback auch bekommen, ja, Entwickler hatten Zugriff drauf. Und wir haben da im Prinzip wieder so ein, was heißt Problem, aber wieder so ähnlich wie bei der Apple Watch, dass Apple sich oder da auch wieder nicht so ein Killer-Feature am Start hat, wo sie sich wirklich von Anfang an drauf einschießen. Ich denke mal, es ist auch teilweise Absicht, dass sie einfach sehen wollen, wie der Markt das jetzt annimmt, ja und was die Entwickler machen und dann wie die Nutzer halt auf die Angebote der Entwickler halt aufspringen, ja, wo die Nachfrage einfach da ist und dass sie dann entsprechend reagieren. Ich finde es nicht unbedingt jetzt den richtigen Ansatz bei der Brille, weil klar kann man sagen, die Apple Watch, die Division Pro hat viel auch gerade an Technik drin, die wir so noch nicht bei vergleichbaren Produkten haben. Aber es ist doch ein bisschen, oder es lässt zu wünschen übrig, was Apple da einfach an Software und auch an Use Case etc. gezeigt hat, beziehungsweise jetzt gerade selbst von Haus aus einfach anbietet. Und das macht es halt ein bisschen schwierig, ja. Das ist auch der Kritikpunkt, den du einfach jetzt so ein bisschen nach den ersten Wochen einfach auch hörst. Egal aus welcher Ecke, hörst du einfach, dass für den Normalnutzer oder Anwender oder in, oder denjenigen, der sich halt dafür interessiert, eigentlich so die Killer-Anwendung einfach fehlt. Oder die Anwendung fehlt, die halt den Anschaffungswiderstand in Form des Preises halt einfach rechtfertigen würde.
Das unterschreibe ich auch, klar. Nach wie vor sehe ich das auch noch nicht, was man da als Killer-App drauf betreiben könnte oder wo man es anwenden könnte, das Produkt. Es ist nach wie vor super geil, damit zu arbeiten, sich anzuschauen, was möglich ist. Das habe ich auch schon immer gesagt oder das habe ich auch nach dem Hands-on gesagt, aber ich sehe jetzt nicht den Use Case, wo ich sagen würde, wow, das muss ich damit machen oder das kann was anderes ablösen. Ich habe selbst probiert, mal Büroarbeiten damit zu erledigen über das gespiegelte MacBook. Das habe ich dann versucht, einen Vormittag durchzuhalten, aber das ist mir nicht gelungen, weil es erstens mal unergonomisch ist, in meinen Augen, das Ding länger zu tragen als 60 Minuten am Stück. Und ich habe da jetzt auch keinen großen Vorteil gesehen, meinen MacBook da zu spiegeln und da die E-Mails quasi über die Vision Pro zu beantworten. Das ist jetzt kein Use Case, wo ich sagen würde, okay, das bringt es oder das bringt mir einen großen Vorteil. Ne? Ich sehe es im Moment, zum jetzigen Zeitpunkt, sehe ich die große Stärke im Entertainment-Bereich. Aber das kann es ja nun nicht sein.
Und was gehört zum Entertainment-Bereich dazu?
Filme, alles das, was mit Konsum von Medien zu tun hat. Ne? Selbst Audio kommt sehr, sehr gut über die den Audiobereich oder diese, ich weiß gar nicht, wie Apple das nennt, das Zeug. Aber Audio kommt auch sehr, sehr gut. Ja.
Ich sehe schon, du nimmst das böse Wort nicht in den Mund.
Was heißt, ob das jetzt das Killer-Feature ist, weiß ich nicht. Oder ob das das Ding zum Durchbruch verhelfen kann, weiß ich nicht. Weil das können auch, das kann die MetaQuest genauso.
Was heißt genauso? Die Apple Vision Pro könnte das, also sprechen wir es mal aus, und zwar, was ich meine, ist halt Gaming einfach.
Ach so, okay, ich dachte,
du meinst das andere. Was?
Du meinst auch das, was die VHS-Industrie nach vorne gebracht
hat? Nein, ich meine Gaming.
Ah, Gaming, ja, okay.
Das böse Wort, wie gesagt, für Apple, beziehungsweise ist ja kein böses Wort, für Apple ja auch nicht, ja, die haben ja schon oft genug über Gaming gesprochen, aber sie kriegen es einfach nicht gebacken. Und jetzt hätten sie die Chance gehabt, gerade was halt das ganze Thema Virtual Reality beziehungsweise einfach Gaming, Headset etc. betrifft, das halt wirklich mal anzugehen. Ich kann verstehen, warum es Apple nicht macht, weil sie sich da einfach nicht drauf festlegen lassen wollen.
Ja.
Das ist mit das große Problem. Hättest du zum Start oder auch gerade für die Demos so ein Killer oder sagen wir mal zwei, drei Killer-AAA-Games gehabt, die wirklich die Hardware nicht ausgereizt, aber zumindest mal für so einen
fordert.
Für so einen ersten Titel einfach wirklich gezeigt hätte, was halt technisch möglich ist, ja. Und nicht einfach eine Umsetzung von den aktuellen Titeln, sondern wirklich angepasst und mit ein paar neuen Ideen, gerade auch mit den Möglichkeiten, die du halt mit der Brille hast, da was zu machen. Hätte sich Apple da natürlich, denke ich mal, einen Eindruck erweckt, den sie nicht machen wollen, weil es ist viel mehr als nur Gaming. Mhm. Es wäre, denke ich mal, bei der Presse sehr gut angekommen. Mhm. Es hätte noch mal ein paar Units mehr verkauft.
Ja,
beziehungsweise die Nachfrage, oder man hätte sich da auch, zumindest mal am Anfang, über einen längeren Zeitraum, denke ich mal, ein bisschen mehr gerade aus diesem Bereich Presse einfach erkaufen können mit dem Angebot. Mhm. Und du hättest halt gesehen, was ist halt machbar auf dem Ding. Klar, Apple hätte da ein paar entsprechende Entwickler mit an Bord holen müssen, hätte da wahrscheinlich auch mal ein paar Dollar hin und her schieben müssen. Aber es ist ja nicht so, dass sie keine Portokasse hätten. Ja. Also das wäre schon möglich gewesen. Wie gesagt, ich kann verstehen, warum sie es nicht machen. Weil wenn du einmal in der Nische oder in dem Thema drin bist, beziehungsweise in der Berichterstattung drin bist, erwartet einfach jeder, dass es da weitergeht. Beziehungsweise es hätte auch sein können, dass es heißt, egal wie geil es ist einfach nichts Neues.
Ja.
Wieder das, nur ein Gaming-Headset, zwar von Apple, aber überteuert, ja, und technisch mit Spielereien, die fürs Gaming vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, ja. Der Schuss hätte auch nach hinten losgehen können. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein paar sehr gute Spieltitel geholfen hätten.
Es wäre auf jeden Fall nicht zum Nachteil gewesen, ne? Das stellen wir, können wir durchaus feststellen, dass es ist, klar. Und die Hardware hätte es geboten oder bietet es immer noch da ordentlich Games abzubilden auf dem Gerät. Ein M2-Chip bietet natürlich an ordentlich Leistung, das wissen wir ja alle. Ja, also Apple lässt uns da noch sehr viele Möglichkeiten offen, was mit der Brille anzustellen oder besser gesagt den Entwicklern bietet Apple da einen ganz großen Spielplatz letztendlich. Und das, ich denke auch, die ganze Geschichte wird sich mit der Weiterentwicklung des Betriebssystems noch in den nächsten Monaten stark nach vorne bewegen. Spätestens auf der WWDC werden wir da hoffentlich noch mehr sehen, oder ich gehe davon aus, dass wir da noch mehr sehen werden. Ganz klar. Aber ich sag's ja immer wieder, schau dir mal das allererste iPhone an. Wie sich das entwickelt hat.
Aber auch da kannst du sagen, Apple hat so viel Erfahrung gesammelt mit dem iPhone, mit der Apple Watch, ja, dass man da hätte können schon ein bisschen mehr erwarten zum Start von der Apple Vision Pro.
Ja, das stimmt. Obwohl, ich habe jetzt auch so ganz kleine Lichtblicke gesehen im Bereich der Immobilienvermarktung. Da hat man jetzt auch schon so Demos gesehen, wo sie gesagt haben, okay, man kann jetzt auch sehr schön virtuelle Führungen machen, um erstmal einen Ersteindruck zu bekommen.
Das kannst du mit anderen Brillen auch machen.
Ja gut, aber das sah trotzdem schon mal sehr, sehr gut aus auf der Apple Vision Pro, muss ich dazu sagen. Natürlich kann man das mit anderen Brillen auch machen. Aber gerade wenn man so in den High-End-Immobilienbereich reingeht, also jetzt hier nicht Zwei-Zimmer-Küche-Bad, sondern schon etwas gehobenere Immobilien.
Engels und Völkel.
Da ist es natürlich.
Völkel und Engels? Ah, irgendwo gibt es doch so einen.
Ja, also ich sage mal, in die gehobene im Immobilienbereich reingeht, dann ist natürlich so eine Vorführung. Und wenn man dann noch Apple im Kontext hat, dann passt das auch wegen irgendwie alles zusammen, sagen wir es mal so. Um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, das Ganze. Also da sehe ich auch noch eine kleine Nische, sage ich jetzt mal. Ne? Im Moment nicht für den ganzen Immobilienbereich, sondern nur für die gehobene Immobilienwelt. Ja, aber irgendwann
dann einen schönen, frischen, kühlen Drink mit Eis aus hier aus, sag mal, vom Nordpol.
Ja, ja. Ja.
Doch, nein, aber war doch heute auch gerade die News, wo sie doch hier Eis verschiffen nach Dubai für Drinks.
Ja gut, was in Dubai abgeht, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da kann man auch lange drüber diskutieren, ob das alles so schön ist, was da abgeht. Obwohl nicht alles schlecht ist, was in Dubai abgeht. Ne? Das kann man jetzt nicht so sagen.
Oh, komm, also wenn diese Argumentation. Das erinnert mich immer so an ganz andere Diskussionen. Ja.
An die Autobahnen, oder? Wie
ja, genau,
okay,
genau ja, das.
Nein,
ja.
Nein, aber
es war nicht alles schlecht. Da kriege ich immer Bauchschmerzen.
Also man kann Dubai jetzt nicht so einseitig betrachten. Das ist genauso wie Berlin, wie wir über das Thema eben gerade hatten. Ja, also,
ja, ja. Ja. Hm? Hm.
Okay. Und genauso hatte die Apple Vision Pro auch Mark Zuckerberg nicht einseitig betrachtet. Ich hoffe es nicht.
Das muss ich mir noch angucken. Ich habe immer noch so kleine Schnipsel gesehen.
Also mit dem Video hat er sich auch keinen Gefallen getan. Und ich meine,
also das, was ich gelesen hatte jetzt so in Berichten über sein Posting, war das eigentlich durchweg positiv. Ja?
Also ich habe jetzt wiederum Berichte gesehen, dass die Kollegen das Ganze nicht so positiv aufgenommen haben, was er da gesagt hat. Viele haben so ein bisschen übertrieben. Zuckerberg hatte da seinen Steve Ballmer-Moment hier so zum Thema iPhone, aber das kann man ja so nicht sagen. Ballmer hat sich da auch, naja, egal. Also der Vergleich hinkt nach meiner Meinung etwas. Ja, also im Prinzip kann man sagen, er findet die MetaQuest 3 besser, aber ich meine, oh Wunder,
warum wohl?
Ja. Ich meine, er ist ja komplett unabhängig, er hat ja mit der MetaQuest doch gar nichts zu tun. Ne?
Also wer diesen Zusammenhang nicht irgendwo sich klar machen konnte, ja. Sorry. Ja.
Also dass das als Ergebnis dabei rauskommt, sollte klar sein. Ich finde es nur ein bisschen vermessen, dass man eine Brille, die ein Achtel von dem kostet, was die Apple Vision Pro kostet, damit vergleicht.
Also was mich schon sehr überrascht hat, ist die Qualität von der Videoaufnahme, die ja angeblich mit der Quest gemacht wurde.
Ja, klar.
Das hat mich halt schon ein bisschen verblüfft, ja. Ja, weil das hätte ich nicht erwartet, dass die Qualität jetzt so gut ist.
Ja.
Auch das, was er in Bezug auf Pass-Through etc. da von sich gegeben. Wie gesagt, ich habe immer nur kleine Ausschnitte von diesem Beitrag gesehen, beziehungsweise drüber gelesen. Also ich muss mir das auf jeden Fall in seiner Gänze und ohne alle also komplett halt mal angucken. Ja, er hat schon ein paar valide Punkte gebracht. Gerade wenn du mal guckst, was du halt mit der Quest 3 machen kannst und was du dafür bezahlen musst. Klar,
das kann man,
wäre eigentlich im Vergleich der teureren Quest naheliegender gewesen.
Ja.
Gerade auch, weil sie immer noch wesentlich günstiger ist. Das kommt ja auch hinzu.
Ja.
Die kostet ja trotzdem nur ein Drittel ungefähr, ja, von dem, was die Apple Vision Pro kostet. Aber klar, mit der Quest 3, die ja nicht in Anführungszeichen viel weniger bietet, also wie gesagt, Anführungszeichen, ja, viel weniger bietet, ist sie natürlich noch mal einiges günstiger, ja.
Das hat er auch unter anderem als Punkt angebracht, das Ding ist wesentlich günstiger, das war auch ein Punkt, natürlich ist das Ding wesentlich günstiger, klar. Mhm. Und das Ding wiegt 120 Gramm weniger. Ist auch ein valider Punkt. Okay, dafür ist natürlich sein Produkt aus Kunststoff, was nicht immer schlecht sein muss, keine Frage. Ich bin ja selbst ein großer Fan von hochwertigen Kunststoffen. Ich habe mich ja nie so als Hater von Kunststoff hier ausgegeben. Ne? Ja, musst du lachen. Es gibt hochwertige Kunststoffe. Also ich finde diese Verteuflung von Kunststoffen, geht mir auf den Sack.
Das ist der richtige Ausdruck, ja? Weil wie gesagt, Plastik klingt ja immer so billig.
Ja.
Und nicht jeder Kunststoff ist wirklich billig, ja, oder günstig sogar, ja.
Da gibt es so viele Variationen in dem Bereich. Es gibt wirklich hochwertige Kunststoffe.
Man könnte meinen, du wärst in der Branche mal tätig gewesen.
Nee, bin ich nicht, aber ich habe mich generell so ein bisschen damit beschäftigt.
Ja, ich war es ja mal.
Ja, also von daher kann man das nicht.
Nee, deswegen, gerade der Begriff Kunststoff und hochwertige Kunststoff wird ja immer gerne gerade was halt jetzt nicht die Plastiktüten betrifft, immer gerne angeführt, dass, wie gesagt, nicht Plastik ist nicht gleich Plastik. Ja, nee, und gerade so. In der Industrie und auch in der Automobilbranche wird ja generell nicht von Plastik gesprochen, sondern du hast halt deine hochwertigen Kunststoffe. Es ist im Prinzip Plastik, aber ja.
Plastik klingt so ordinär.
Ja, ja.
Das ist so.
Es klingt halt wirklich billig, ja.
Genau. Oder in der ehemaligen DDR haben sie ja gerne Plaste gesagt. Das klingt ja noch schlimmer. Das ist ja noch die Steigerung
Plaste und Elaste. Ja.
Ja, ich meine, der Trabi war ja auch ein Plastebomber, wie man so schön sagt. Da gibt es also diesen schönen Witz, da haben doch Amerikaner in der DDR einen Trabi bestellt und dann wurde er endlich geliefert. Und sagt der eine zu dem anderen, guck mal, die haben uns schon ein Miniaturmodell vorab geschickt.
Ja, okay, bei den Amis ist das durchaus zutreffend. Ja.
Das ist richtig, aber dafür, bei denen sind die ja, naja, egal. Okay, lassen wir das Thema, wir schweifen wieder ab. Lass uns zum Zuckerberg zurückkommen, zum Sugar Mountain. Mhm. Er sagte ja auch, dass dementsprechend Xbox-Spiele auf dem Ding funktionieren, was bei Apple ja auch nicht möglich ist. Dass sie günstiger ist, das habe ich eben schon gesagt, und leichter ist. Und er hat nochmal betont, dass die Brille für die Mehrheit der Bevölkerung oder der Menschen ist. Das liegt ja auf der Hand, das Ding kostet ja auch wesentlich weniger. Ne? Ein Golf ist auch für die, na heutzutage auch nicht mehr, aber ja, sagen wir mal doch, ein Golf ist auch für die Masse gebaut und eine S-Klasse ist für einen kleinen Teil unserer Bevölkerung, unserer Menschheit gebaut. Das liegt natürlich in der Hand, weil das nicht jeder leisten kann und genauso kann sich auch nicht jeder eine Apple Vision Pro leisten. Ist nun mal so. Nee, aber eine MetaQuest 3, die kann sich fast jeder leisten, sagen wir es mal so.
Ja, aber du kannst darauf wetten, dass Microsoft gerne auf der Brille wäre.
Auf der Apple Vision Pro.
Ja. Die würden lieber heute als morgen ihre Game Pass App im iOS Store, also Remote Gaming dann. Ne, wie nennt sie es richtig? Die hatten es ja jetzt über den Browser, die Dings laufen. Wie nennt denn sich das nochmal? Die wollten.
Keine Ahnung, wie sie das nennen.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall halt.
Natürlich werden sie gern.
Cloud Gaming.
Cloud Gaming, ja.
Cloud Gaming. Die würden das heute lieber gestern als morgen auf die Brille bringen.
Ja, ich meine, man sieht ja auch, wie viele Applikationen oder Office 365 gibt es ja auch für die Vision Pro, wie viele Bemühungen halt.
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber gerade in Bezug auf Cloud Gaming ist es halt schwierig, was den App Store betrifft. Mhm. Wird sich jetzt demnächst auf dem iPhone ändern? wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich wird es sich ändern auf dem iPhone, definitiv. Ja.
Ja.
Allerdings nur auf dem iPhone. Mhm. Und wie gesagt, du kannst wetten, dass jeder Cloud-Gaming-Anbieter sehr, sehr, sehr gerne auf die Vision Pro will. Der würde sein Angebot da direkt. Ja.
Es sind nicht alle so eingestellt wie Netflix, obwohl Netflix natürlich nichts mit Cloud-Gaming zu tun hat, ist mir schon klar, aber ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber gut, also alles das, was Mark Zuckerberg gesagt hat.
Netflix ist ja auch im Gaming tätig. Also.
Naja, gut, aber das kann man das wirklich ernst nehmen, diese Gaming-Geschichte?
Ja, doch. Ja.
Okay. Aber das alles, was Zuckerberg gesagt hat, ist jetzt keine großartige Überraschung. Und das kann sich jeder, der sich schon oberflächlich mit der MetaQuest 3 beschäftigt hat, ableiten. Also da ist jetzt nichts, nichts, was wir schon wissen. Ne? Und ich bleibe bei meiner Aussage von letzter Woche, wenn man die beiden Brillen im direkten Vergleich hat, und das hatte ich ja, oder das habe ich zum Glück immer noch, ist es so, als ob man vom C64 auf den Amiga 1200 umsteigt. Das ist so. Die MetaQuest kommt nicht.
Ich würde sagen, der Unterschied ist noch krasser.
Ja, ich wollte jetzt nicht gleich übertreiben, aber er ist dramatisch, dieser Unterschied. Und die Vergleiche, die wir da anstellen, die sind ja auch nicht ganz auf Augenhöhe, weil der Preis ist ja einfach nicht gleich und somit kann man nicht sagen. Also ich finde, dass man kann keinen Golf mit der S-Klasse vergleichen. Man kann es schon, aber es ist nach meiner Meinung Schwachsinn.
Es gibt sehr viele, die den Vergleich durchaus machen würden und würden sagen, ich brauche ja ein Fahrzeug, was mich von A nach B bringt. Und ob das, wie gesagt, jetzt ein Rolls ist oder ein Golf, ist mir scheißegal.
Ja, aber ich kann auch nicht Birnen mit Äpfel vergleichen.
Beides fällt mich halt von A nach B.
Ja, aber ich kann ja nicht Birnen mit Äpfel vergleichen. Dann muss ich einen Golf mit einem Astra vergleichen.
Beides ist Obst.
Ja. Ja.
Beides hat Vitamine. Beides ist gesund.
Ja, aber
das ist halt, ja, ich versteh dich schon. Aber wie gesagt, ich denke, gerade im Automobilbereich gibt es sehr viele, denen jetzt das Auto, die Größe, die Qualität, ja, ist nebensächlich, wo es dann wirklich hauptsächlich oft einfach auf den Preis drauf ankommt, ja, wo Marke etc. keine Rolle spielt. Wie heißt das bei Dacia mit dem für Leute, die kein Statussymbol
haben? Ja, den Spruch haben sie aber mittlerweile auch nicht mehr.
Nee,
haben sie geändert. Seit Dings ausgestiegen ist als Werbebotschafter. Nee,
ja, Statussymbol für Leute, die kein Statussymbol brauchen.
Ja, genau. Seit Mehmet Scholl ausgestiegen ist als Markenbotschafter, haben sie den Spruch auch abgelegt.
Ja. Ah, okay. War mir jetzt nicht bewusst. Ja. Mhm. Wie gesagt, da kannst du, die vergleichen auch einen Golf mit einem Rolls Royce, ja, und sagen dann, okay,
ja.
Ich kann genauso gut mit einem Golf, ja, oder mit einem Dacia kann ich genauso gut von A nach B fahren wie mit dem Rolls Royce. Vielleicht sogar noch besser, weil ich damit besser durch die engen Straßen komme, ja.
Ja, gut, wäre das jetzt so,
ein Hundertstel,
aus dem Blickwinkel betrachtet, wenn man nur um die Funktionalität das Ganze oder nur als Mittel zum Zweck das Ganze sieht, mag das richtig sein. Aber das hinkt ja an so vielen Stellen. Gerade wenn man jetzt so ein hochauflösendes Display hat oder Displays hat, sind ja zwei Displays wie in der Apple Vision Pro, gerade wenn man mit einem virtuellen, mit einer VR-Brille unterwegs sein will, dann möchte man ja auch das Beste haben, was geht. Wenn man jetzt nicht auf den Preis schauen muss, ganz klar. Klammern wir jetzt den Preis mal aus, dann möchte man natürlich die höchste Auflösung haben, die bestmöglichste räumliche Darstellung haben. Und das bietet nach meiner Meinung derzeit nur die Vision Pro.
Das ja, aber sobald du in den Bereich gehst, Preis-Leistung.
Dann ist eine ganz andere Geschichte,
nicht,
ja klar.
Und du nicht festgefahren bist im Apple-Universum.
Auf jeden Fall.
Dann sieht das Ganze wieder an, da sieht das ganz anders aus. Und da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ja wirklich ein recht gutes Angebot haben an VR, AR, je nachdem, Mixed, ja, dass wir da ein wirklich gutes Angebot haben, auch von Anbietern, die wirklich in ihren eigenen Nischen unterwegs sind, wo du teilweise auch wesentlich bessere Disco-Qualität kriegst als jetzt bei Meta. Allerdings auch wieder preislich in ganz anderen Regionen dann unterwegs bist.
Ja.
Aber wie gesagt, die haben halt ihre Nischen ja für sich erarbeitet, beziehungsweise setzen speziell auf den Anwender, der halt nach dem, was sie halt bieten in der technischen Ausstattung, dann einfach Ausschau hält.
Ja.
Und, und wie gesagt, bei Apple haben wir sowieso die Tatsache, du hast ja sonst nichts.
Das ist richtig.
Was soll ich mir eine Quest an meinen MacBook Pro anschließen? Beziehungsweise da ist ja sowieso nicht Problematik wegen Standalone und Quest 3 etc. Ja, das ist. Aber warum sollte ich, wenn ich im Apple-Universum unterwegs bin, mir zum Beispiel eine Vive kaufen?
Ja, prinzipiell,
so viel Sinn.
Du kannst zwar auch schon vieles mit der Meta Quest 3 mit dem Apple anstellen. Es gibt auch schon Apps und einiges dafür. Ja, du kannst ja, schon klar. Mehr machen als gar nichts, sagen wir es mal so, klar. Aber wer jetzt tief im Ökosystem drinsteckt und wer wirklich noch mehr machen möchte, der sollte schon, wenn er es sich leisten kann, sich eine Apple Vision Pro kaufen. Das liegt ja auf der Hand, weil das natürlich viel besser im Ökosystem eingebunden ist als eine andere VR-Brille. Das ist klar. Aber wie gesagt, das kann sich halt, wie wir es eben schon rausgearbeitet haben, auch nicht jeder leisten. Und natürlich hat Zuckerberg recht, dass das Ding für die Masse ist. Keine Frage, das liegt aber auch auf der Hand. Dazu muss er jetzt nicht ein Video raushauen.
Nee, man muss das Video halt entsprechend einordnen.
Ja, ja, klar.
Weil er ist, wie gesagt, auch, beziehungsweise Meta ist Quest.
Ja, klar, das ist klar.
Von daher, das, wie gesagt, der macht ja im Prinzip Werbung für seine eigene Hardware. Von daher muss man das auch entsprechend einordnen.
Dass er jetzt keine Lobeshymnen auf die Apple Vision Pro singen wird, das sollte doch klar sein. Also, meine Güte. Naja, egal. Gut, schließen wir den kleinen Blog, denke ich, für heute ab, den Blog der Apple Vision Pro, oder?
Es gab bei The Verge, glaube ich, noch einen interessanten Artikel, wo sie geschrieben haben, The Honeymoon Phase is over. Ja, dass die ganzen Käufer mittlerweile ihre Apple Vision Pro wieder zurückbringen, ja, zu Apple.
Ja, das habe ich halt auch bei anderen Publikationen gelesen, ja. Ob das jetzt wirklich so ist, keine Ahnung.
Aber ich kann mir vorstellen, dass jeder, der nun mal ein Video raushauen wollte bei Instagram oder YouTube und da jetzt nicht wirklich so den Bedarf für sich sieht, das Ding wieder returnt, ja.
Das ja. Soll
er machen. Ja,
ja, ja, klar. Kann ich okay. mir vorstellen. Ja. Ist gerade auch.
Bietet es ja an
mit 14 Tage.
Policy. Also von daher ist ja okay.
Ich kann mir auch vorstellen, machen? Dass gerade so die kleineren Kanäle, die jetzt nicht so hohe Einnahmen haben, das auf jeden Fall gemacht haben. Auf jeden Fall. Kann ich mir
vorstellen.
Ja, klar.
Gut vorstellen. Und wie gesagt, hätte ich jetzt das Spielgeld in Anführungszeichen gehabt, um mir 2 Wochen das Ding mal anzugucken, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht.
Ja.
Gerade wir sind ja in der Position auch wieder hands-on oder so, macht ja durchaus Sinn für einen Podcast. Wenn ich die Möglichkeit hätte, das, wie gesagt, innerhalb der 2 Wochen auch wieder ohne Probleme zurückzugeben,
ja,
und hätte meine Kohle wieder gekriegt, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, weil so verrückt wäre ich dann auch. Aber, wie gesagt, unter der Prämisse, ich gebe das Ding halt wieder zurück. Die Problematik bei mir wäre halt wieder gewesen, hätte es diese eine App gegeben, ja, wo ich gesagt hätte, oh, das ist aber so hammergeil, dann hätte Apple mein Geld wahrscheinlich behalten. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, ja. Und wie gesagt, ich hätte es nur gemacht, wenn ich das, wie gesagt, wenn mir die Ausgabe jetzt nicht so wehgetan hätte. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis er zu uns kommt. Dann ist auch wieder die Frage, wie würde Apple dann, wie gesagt, wie wäre das hier? Welche Möglichkeiten hätte man da? Man müsste wahrscheinlich dann definitiv irgendwie online shoppen, um da halt in die Return Policy reinzukommen, etc. Beziehungsweise um auf Nummer sicher zu gehen. Problematik ist halt wieder, wie gesagt, bis dahin geht noch ein bisschen Bach den Rhein, Wasser den Rhein runter. Mhm. Und vielleicht gibt es dann wirklich 2, 3 Apps, wo du dann sagst, ey, das ist ja wieder, du nutzt sie zwar nicht so oft, ja, aber das ist so geil, ja, schick sie erstmal nicht zurück.
Ja.
Du kannst sie ja noch gebraucht verkaufen. Und ja, und dann muss nur irgendwie, keine Ahnung, tauchen 4 Container auf einmal mehr auf. Ja, der Preis im Gebraucht geht runter und dann hast du auch, jetzt kannst du auch behalten.
Also der Punkt ist mir einfach noch zu kostspielig, um das einfach so zu machen.
Ja, das Ding ist teuer.
Ja, das Ding ist mir einfach zu teuer.
Das ist nicht zu kostspielig, das Ding ist teuer, das kostet wirklich Geld. Das heißt, wenn du sagst Gaming, ja, aber wo gebe ich denn bitte heute einfach mal so 4.000 Euro aus, um zu zocken? Aus dem Alter bin ich raus, ja. Das letzte Mal, wo ich wirklich viel Geld ausgegeben habe wegen einem Spiel, das ist schon so lange her, aber es war wirklich viel Geld. Vor allem inflationsbereinigt. Wir haben ja vor der Sendung mal kurz was mit inflationsbereinigt gerechnet. Und man kann es ja wirklich sagen, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon 1, 2 Mal drüber gesprochen. Ich habe mir damals wegen Samurai Showdown die Neo Geo gekauft. Und ja, das Ding war nicht günstig. Und für ein Spiel, Neo Geo, das Modul, 2 Controller, das hat richtig D-Mark gekostet. Heute greife ich mir da auch an den Kopf. Weil damals war ich halt so verrückt. Ja.
Die Lebensansichten und die Prioritäten haben sich verlagert. Ja, das ist halt so. Ganz klar. Ja. Das ist so.
Aber ich ärgere mich heute noch, dass ich das Ding auch wieder verkauft habe. Ja.
Ja. Hätte, wäre, wenn, oder wie man so
sagt. Hätte, Fahrradkette.
Ja. Nein, ich bin immer noch technisch sehr begeistert und ich gebe punktuell auch ab und zu noch mal Geld für nette Sachen aus, aber nicht mehr in dem Umfang wie früher.
Ja,
aber
vor allem in der Höhe. Ja.
In der Höhe, ja. Und wenn
guck mal, was du für das Geld alles kriegst. Du kriegst da einen sehr schönen Gaming-PC mit einer 4080.
Ja, ich meine, natürlich. Natürlich, natürlich gebe ich auch sehr viel Geld für, ich habe mal, wie gesagt, das MacBook 16 Zoll etc., das war ja auch nicht günstig, aber ja, das ist ja auch eine Arbeitsmaschine, Geld, ja, die ich wesentlich mehr ich nutze als so eine sagen. Brille. Nicht? Das ist ein Werkzeug für mich, was ich täglich benutze, ja, ne? Und was ich auch länger benutze als irgendwelche anderen Produkte. Ne? Aber gut, egal, brauchen wir nicht so drüber diskutieren. Die Brille ist in meinen Augen noch kein Produkt, was als Werkzeug außerhalb von Entertainment zum jetzigen Zeitpunkt so einen richtigen Durchbruch hat. Und das wird sich erst entwickeln. Und ich sag mal,
wenn,
Geduld.
Wenn du es, definitiv. Und wenn du wirklich heute was haben willst und es dir um Entertainment geht, gibt es günstigere Alternativen.
Das ist richtig, ja. Ja. Und wie gesagt, ich finde es auch nicht so ergonomisch, da Filme drauf zu schauen. Ich habe es getestet, 120-Minuten-Film. Nö, ist an einem großen Fernseher viel entspannter. Weil ich da auch ohne nachzudenken meine Position wechseln kann. Ich kann mich hinlegen, ich kann mich auf die Seite legen, ich kann einfach ohne nachzudenken.
Du kannst mit jemandem zusammen gucken.
Genau, gut, das Problem habe ich jetzt derzeit nicht so, aber okay. das ist so ein. Das ist also so ein Vorteil und du musst nicht dran denken. Zum Beispiel, ich sitze am Schreibtisch in der Uni und lege natürlich dann den Akku auf den Schreibtisch und habe ihn nicht in der Hosentasche. Ist ja auch unbequem, wenn man da so einen Klotz in der Hosentasche hat.
Und ach, wem sagst du das?
Du bist ja vergessen darin, wenn du gerade in deiner virtuellen Welt bist und stehst dann einfach auf und schwupp, der Akku fliegt auf
den Boden. Und fällst über deine Hosen.
Kann auch passieren. Und jetzt erschließt sich auch einmal mehr für mich, warum sie diesen Akku so gut isoliert haben, so dick eingepackt haben. Apple war es ja durchaus bewusst oder ist es wahrscheinlich immer noch bewusst, dass das Ding oftmals hinfliegen wird.
Ist das Kabel so lange oder reißt dir die Brille vom Kopf?
Kommt auf die Körpergröße an, ne? Wenn da jetzt so Danny DeVito kommt, der wird wahrscheinlich nur das Kabel fallen.
Der passt.
Ja, aber wenn da jetzt ein größerer Typ kommt, dann wird es wahrscheinlich nicht ganz auf den Boden fallen. Ne? Aber das ist auch noch so ein Problem der Ergonomie dieser Akku am Kabel.
Aber gab es da nicht auch ein Gerücht hier über Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito Reunion jetzt wieder für ein Projekt?
Keine Ahnung, beide leben ja noch.
Wow, also so alt sind sie jetzt auch noch nicht.
Nee, aber beide leben noch. Danny DeVito ist, glaube ich, ein Hauch älter. Ja, okay, jetzt lass uns aber wirklich den Blog abschließen. Sonst reden wir noch mehr über die Brille, als wir eigentlich wollen. Und wir haben noch ein paar andere
wollen
Themen.
Wollen wir nicht mehr? Keine anderen Themen mehr.
Doch, haben wir noch.
Nein, haben wir nicht.
Doch, es gibt mal wieder Personalwechsel oder nicht Wechsel, es wechselt ja nicht, es verlässt ein weiterer langjähriger Industriedesigner die Firma Apple und dieses Mal geht er nicht.
Apple ist doomed.
Ja. Und dieses Mal geht er nicht zu einem anderen Unternehmen etc., sondern er geht einfach in Rente oder in Ruhestand oder wie man es auch nennen mag. Und das handelt sich um Bart Andre, der damals, besser gesagt, der 1992 zusammen mit Johnny Ive in das Unternehmen eingestiegen ist, also in das Unternehmen Apple eingestiegen ist. Und der geht jetzt in Ruhestand. Ja, kurz und schmerzlos. Die urtypischen Designer aus der Johnny Ive-Ära sind jetzt mittlerweile alle raus. Das ist jetzt der letzte aus dem Dunstkreis oder aus dem direkten Dunstkreis von Johnny Ive.
Schön. Ich sage, Apple ist doomed.
Also,
kein Wunder, dass er nicht mehr kommt.
Mal ganz ehrlich, dass Johnny Ive weg ist, das hat jetzt Apple nach meiner Meinung nicht so großartig geschadet, wie ich es vorher angenommen habe. Ich habe gedacht, da passiert mehr. Also,
ja, das sind alles noch Sachen, die in der Schublade von ihm gelegen haben. Ja.
Nee, ich glaube nicht, dass ein MacBook mit einem SD-Kartenslot und einigen Anschlüssen und einer anderen Tastatur bei ihm in der Schublade gelegen hat. Ich glaube, das weniger.
Also das waren die durchgestrichenen Projekte.
Wahrscheinlich. Und alles das, was Johnny Ive nicht mag, das könnte zum Erfolg geführt haben. Oder kann jetzt zum Erfolg führen. Also, er hat nicht nur geiles Zeug designt. Optisch vielleicht schon, aber funktional, naja. Butterfly-Tastatur, meine Fresse.
Ja, okay, aber er macht's ja nicht alleine. Ja, wie gesagt, es hat ja jemand freigegeben, also.
Es hat jemand, ja, aber er hatte schon einen großen Einfluss auf das Ganze. Und ich glaube, einen größeren Einfluss, als Tim Cook lieb gewesen ist. Ich glaube nicht, dass die beiden sich so ganz grün gewesen sind.
Möglich.
Ist jetzt eine steile These, ist nur ein Bauchgefühl, habe ich natürlich keine Beweise für, aber was man so zwischen den Zeilen gelesen hat, ich glaube nicht, dass das die besten Freunde gewesen sind. Den letzten Freund hat er verloren. Das war Steve Jobs. Steve Jobs, also den letzten Shops. Ja. Gut. Dann lass uns doch noch mal über, oh, wir haben jetzt einen ganzen Themenblock rund um das Thema Datensicherheit, Backups etc. Das sind so drei Themen. Oh,
schon wieder Jahresende?
Nee, warum Jahresende? Machst du nur einmal im Jahr Backups?
Nee, das nicht, aber wir sprechen das ja zum Ende des Jahres für die guten Vorsätze ja immer mal wieder an.
Naja, gut, wir können es auch zum Jahresanfang ansprechen, das Ganze. Man kann es eigentlich immer ansprechen.
Ob man seine guten Vorsätze auch umgesetzt hat, ne?
Genau, das ist korrekt. Also, es gab eine Bitkom-Umfrage. Dort wurden 1106. Die Umfrage tut weh, meinst du?
Ja. Die tut ja. weh. Also, das Ergebnis der Umfrage tut weh.
Ich habe sie eigentlich für. Also, wo ich diese Überschrift gelesen habe, habe ich nicht gedacht, dass das so positiv ausgeht. Ich habe gedacht, das fällt schlimmer aus. Noch schlimmer aus. Aber okay. Weil, wenn ich so ringsrum gucke, ist jetzt natürlich nicht.
Ja, oder sag doch erstmal, um was es geht.
Es geht um eine Umfrage, wie viele Leute. Nee, es geht um die Umfrage. Wie steht es denn hier? Wie viele Leute Backups anlegen von ihren Smartphones oder ihren PCs? Und nur ein Drittel der Befragten, ich bin heute echt durcheinander, das liegt an unserem späten Aufnahmetermin, ein Drittel der Befragten verzichtet auf Backups an PCs und Smartphones. Es wurden 1186 Leute befragt und 33% der privaten Nutzer legen kein Backup an. 45% legen regelmäßig ein Backup an. Und da habe ich gedacht, Mensch, die Zahl ist ja höher, als ich dachte. Ich habe nämlich nicht gedacht, dass so viele Leute überhaupt Backups anlegen. Weil meine subjektive Wahrnehmung ist deutlich geringer. Aber wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung und liegt wahrscheinlich auch daran, mit was ich für Leuten zu tun haben muss, mehr oder weniger. Und obwohl 51% der Befragten Angst vor Datenverlust haben, legen, wie gesagt, nur 45% davon regelmäßig Backups an. Das ist natürlich erschütternd. Ich meine, wenn 51% davon Angst vor Datenverlust Angst haben, warum machen denn so wenig Leute Backups? Das ist schon interessant.
Ich frage mich, warum nur 51% Angst haben, wenn so viele kein Backup machen. Ist denen das dann Schnurz?
Ja, meine ich ja. Das ist ja das, was ich meine. Ne?
Also das macht mir Angst.
Eben. Und
die Leute, die sich da überhaupt keine Gedanken machen oder die da auch nur, also ich finde es traurig, wenn sich, wie gesagt, jemand oder wenn jemand Angst hat, er könne seine Daten verlieren, aber dann sich nicht um irgendwie ein Backup kümmert. Also das finde ich, das ist
eben, das, sehr das schade, ist ja weil sehr es, widersprüchlich.
Dir ist ein Problem bekannt, aber du hast null Interesse an der
genau.
Lösung.
Das ist ja so erschreckend halt, daran. Genau. 51% haben Angst, jedoch machen nur 45% der Befragten regelmäßig Backups. Das ist sehr erschreckend. Was machen die 6% dazwischen? Ja, also erschreckend.
Ja, ganz so, ja. Aber wie gesagt, dass ich da, du weißt, ja, wenn du hier, okay, machen wir mal keine anderen Vergleiche, aber du weißt, du machst kein Backup, ja, du hast Schiss, dass deine Daten verloren gehen können und du kümmerst dich nicht um eine Lösung.
Ja.
Was mich mal interessieren würde, ist bei denen, die halt regelmäßig Backups machen, mit ihrem Smartphone. Ist das eine Sache wie bei Apple zum Beispiel mit dem iCloud Backup? Eine automatisierte Sache, die out of the box schon funktioniert, wo du dir keine Gedanken machen musst? Hm. Oder machen die wirklich gezielt zum Beispiel über iTunes mit ihrem iPhone ein Backup? Weil das sind meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Sachen.
Ja.
Das eine ist ja was hier, da musst du dich nicht drum kümmern, ja. Also, wie gesagt, das ist eine Sache, die passiert, ob du dich drum kümmerst oder nicht. Mhm. Und das andere ist ja eine bewusste Entscheidung für ein Backup. Und ob du dann, wie gesagt, das mit iTunes machst, oder mit was anderem, ja, ist ja wurscht, ja.
Ja, da hätte man diese Umfrage noch ein wenig granularer gestalten können. Zum Beispiel das Thema, 32% setzen auf Backups in der Cloud. Ja, aber das ist ja auch ein weit gefächertes Thema. Bedeutet das, ich habe mir einen Anbieter gesucht wie Backblaze, wo ich auch verschlüsselt hochladen kann. Oder ist das jetzt einfach nur, dass ich was in die Dropbox reinkopiere? Oder ja, das ist ja auch so granular aufstellbar, ja, diese Umfrage.
Ich wollte gerade sagen, ist es für jemanden schon ein Backup, wenn er seinen Dokumentenordner in die Dropbox oder in der Dropbox hat?
Genau.
Weil es ist ja im Prinzip auch kein Backup.
Nein. Das ist.
Aber wie gesagt, inwieweit wäre das für jemanden, der diese Funktion nutzt, ist schon seine Backup-Lösung. Das wäre auch nochmal so eine Frage. Das sind vielleicht Fragen, die wir uns stellen, ja, die keinen anderen interessieren. Ist möglich.
Ja, klar.
Zum Beispiel, eine reine Cloud-Lösung ist ja im Prinzip, klar, es ist besser als nichts, aber es ist ja auch kein Backup.
Nee,
oder es sollte ja nicht dein einziges Backup
du
sein.
Du vertraust ja letztendlich auf einen Computer von einem anderen letztendlich. Und du vertraust darauf, dass er den Server auch backupt.
Hm? Ja, du vertraust darauf, dass deine Daten morgen in der Cloud auch noch da sind.
Ja, letztendlich.
Ob das jetzt über einen technischen Fehler verloren geht, ob das über eine Pleite vom Anbieter verloren geht, ist ja wurscht. Aber du vertraust ja darauf, dass dein Backup, was du in die Cloud schiebst, morgen noch da ist.
Genau.
Und in der Regel ist es ja nicht deine Cloud, die du kontrollierst.
Nein, das ist der Rechner von einem anderen.
Sondern irgendein Party-Service.
Genau, ja.
Aber selbst wenn es deine Cloud ist, die bei einem Anbieter gehostet wird, ist es ja im Prinzip auch nicht deine Cloud. Du treibst ja auch wieder auf einen Server zu, der von jemand anders gewartet wird.
Richtig.
Und solange du nicht dein eigenes NAS irgendwo in der Wolke stehen hast, ja, und selbst dafür verantwortlich bist, hast du ja immer das Problem, dass du von jemand Drittes abhängig bist. Deswegen kann sowas ja eigentlich immer nur ein Teil deiner Backup-Strategie sein.
So ist es. Und das ist ja auch der Punkt. Und wie gesagt, 32% setzen auf Backups in der Cloud. 27% setzen auf lokale Backups laut dieser Umfrage. Und wie viel Prozent?
Wie viele davon setzen auf beides?
Auf ein hybrides Backup, auf beides.
Wer? Wie viel?
Das weiß ich ja nicht. Das ist die Frage.
Ach so, ja, okay. Die ich Frage, gedacht, die sie das hättest du vielleicht auch noch, aber
nee, leider nicht, weil die Frage hätten sie stellen müssen. Wie viel setzen auf ein hybrides Backup, Cloud und lokale Lösung?
Ne? Ja, und lokale Offsite. Also ein eigenes Backup, was du aber Offsite.
Zum Beispiel beim Bekannten oder ins Bankschließfach oder wie
bei
auch
Nachbarn,
immer.
Was auch immer. Ja,
so egal, Offsite, außerhalb von deinen Räumlichkeiten, genau.
Ja, weil, keine Ahnung, du hast einen Server im Keller stehen, der läuft voll Wasser, peng.
Oder es brennt oder was weiß ich, keine Sache. Ja.
Weil diese Dreisatzlösung ist ja eigentlich das, was du ich mache es auch nicht, ja. Aber ich sag's ja jedes Mal, ja, 100% frage ich ja die Backup-Strategie auch nicht. Aber ich mache schon mal mehr als nur die Cloud. Ja, das kommt ja, das ist ja schon mal eins. Ja. Ja. Aber in der Regel, ja, wie gesagt, du solltest ja dein Backup haben, ein Offsite-Backup haben, was nicht unbedingt jetzt eine Cloud bei einem Third-Party-Anbieter ist. Sag mal, Backup, Offsite, und
anderes Medium, nicht immer auf die gleichen Medien speichern, zum Beispiel.
Genau, ja.
Ja. Ja, aber wie gesagt, diese Umfrage ist prinzipiell ganz interessant, aber etwas oberflächlich aufgestellt.
Lässt noch ein paar Fragen offen. Ja. Was mich überrascht ist, dass es nur ein Drittel ist. Mhm. Wobei die Frage ist wieder, wie repräsentativ ist halt die Teilnehmer oder sind die Teilnehmer in der Umfrage. Ich hatte gedacht, es sind mehr, die kein Backup machen. Was mich wieder erschreckt, ist halt die Zahl mit 51%.
Genau, das ist der Punkt.
Leute sich des Datenverlusts bewusst sind, aber nichts dagegen tun. Und selbst wenn es nur ein iCloud-Backup ist oder ein Backup in der Cloud, wie gesagt, es sollte nicht das Einzige sein, aber es ist besser als nichts. Und ich denke mal, da sind wir gerade mit iPad, also mit iOS, beziehungsweise mit iPhones, mit iPads sehr gut aufgestellt, weil du vom Kauf aus oder out of the box die Möglichkeit hast, halt ein iCloud-Backup zu machen. Dass das über die Zeit nicht ausreicht und du eigentlich gezwungen bist, halt Geld auf Apple zu werfen, um mehr iCloud-Speicher zu bekommen. Okay, das ist aber eine andere Sache. Ich bin auch jemand, der sagt, wenn du eine Cloud-Solution als Backup nutzen willst, zahl, ja, sei auch bereit zu zahlen, weil dann kriegst du hoffentlich auch was fürs Geld. Und ich denke, bei Apple kannst du da nichts verkehrt machen. Wie weit man mit den Preisen einverstanden ist, ist eine ganz andere Frage. Es ist halt Apple. Du hast da im Prinzip auch nur diesen einen Anbieter. von daher, was willst du machen, ja? Ich finde es trotzdem noch okay, wie die Preisgestaltung aussieht bei Apple. Da kann man auch gerne mal ein bisschen mehr oder über das, was halt inkludiert ist, halt gerne drüber shoppen, meiner Meinung nach. Gerade wenn man in der Familie mit mehreren Geräten unterwegs ist, macht das durchaus Sinn. Mhm. Also wie gesagt, ist meine Meinung. Und wie gesagt, einfacher, gerade was das Backup in die Cloud angeht, kannst du es dir mit dem iPhone und mit dem iPad nicht machen.
Ja.
Und das sollte es einem schon wert sein. Gerade wenn man mal überlegt, heute, wie viel du alleine schon an Fotografie und Video machst, ja, wo das Smartphone oder das iPhone im Prinzip zum Großteil deine Point and Click ersetzt hat.
Mhm.
Deine Schnappschusskamera ersetzt hat. Und du da so viel Erinnerungen gerade mit Kindern oder mit Haustieren hast, die von heute auf morgen weg sein können. Entweder durch Verlust, durch Diebstahl, durch Defekt.
Mhm.
Und dann sitzt du da und hast keine Ahnung, wie viele Jahre an Erinnerungen verloren. Und da sollte doch zumindest mal ein iCloud-Backup laufen. Gerade wenn es dir jemand wie Apple so einfach macht.
Zumindest, ja. Zumindest ein
iCloud-Backup. Jetzt haben wir schon wieder über Backup gesprochen.
Nee, aber das ist ein Thema, was natürlich auch immer wieder aufgewärmt werden muss, um die Leute zu sensibilisieren.
Ja, dieser Umfrage.
Ja, deswegen die
Umfrage. Aber wie gesagt, diese 51%,
die mir
aus dem Kopf wird, das tut mir so weh.
Ja, also ich glaube auch, dass die Umfrage, wie gesagt, sehr oberflächlich gestellt worden ist oder ausgearbeitet worden ist.
Ja, wobei, wie gesagt, das ist eine Zahl, da kann man sich schon drauf oder da habe ich mich jetzt drauf festgebissen.
Ja,
weil das ist so traurig.
Und auch diese Oberflächlichkeit trägt nach meiner Meinung auch nicht gerade zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei, um Backups anzulegen. Weil gerade das Thema Cloud-Backup, das ist sehr, das kann man, naja, egal, gut. Cloud-Backup ist halt nicht gleich Cloud-Backup.
Aber ich denke mal, da gerade als iPhone-Nutzer bist du da mit deiner iCloud eigentlich sehr gut aufgestellt.
Ja, schon, aber als Mac-Nutzer bist du bei Apple.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber gerade, wie gesagt, du hast halt mit deinem Smartphone, wie gesagt, es hat halt die vorherige Kamera im Prinzip abgelöst, ja. Gerade alles in diesem Snapshot-Bereich, ja, ist Smartphone. Und darüber hinaus ist Smartphone. Und wenn du wirklich mal überlegst, dass du, oder wie viel du damit fotografierst und welche Erinnerungen du damit festhältst, die, wie gesagt, morgen weg sein können. Und du hast kein Backup.
Das ist korrekt, ja. Mhm.
Also das ist halt etwas, was mir wehtut, ja. Wenn andere sich der Problematik bewusst sind, aber nichts tun. Die Frage wäre auch gewesen da, wie ist dann der Anteil der Windows, der OS 10, ja, der Android, der iOS-User. Das wäre auch nochmal sehr interessant gewesen, weil ich glaube, da hätte sich das auch nochmal ein bisschen verschoben. Weil gerade unter iOS mit dem iPhone ist es so einfach. Wer hat denn da bitte kein iCloud-Backup?
Alle diejenigen, die mit den 5 Gigabyte nicht auskommen und nicht im Monat 99 Cent Minimum für 50 Gigabyte ausgeben wollen.
Ja.
Ne?
Wie gesagt, das sollte es einem, gerade wenn man mit einem Familienplan unterwegs ist oder mehrere Geräte halt in der Familie hat, sollte es das einem schon wert sein, weil du kannst ja über den Familienplan alles auf ein iCloud-Konto laufen lassen, ja.
Das ist richtig.
Beziehungsweise die iCloud ja sharen unter den Familienmitgliedern.
Das sehen wir so und das sehen wahrscheinlich auch viele unserer Hörer so, dass man das alles so machen kann. Aber es gibt so viele Leute, die kaufen sich ein großes iPhone in Form von ein teures, also ein Pro Max oder was auch immer, sind aber zu geizig, dann im Monat für Cloud-Speicher Geld auf den Tisch zu legen.
Das will ich.
Gibt es, kenne ich ganz viele Leute. Ganz viele Leute kenne ich, die auch kein Geld ausgeben wollen für Apps. Gibt es auch noch.
Ja, okay, das ist auch nochmal eine andere Sache. Aber wie gesagt, ich will da noch nicht mal unbedingt den Geiz unterstellen, aber die sich der Problematik vielleicht einfach nicht bewusst sind. Und ich glaube, da könnte Apple auch nochmal ein bisschen mehr machen.
Ja, generell fehlt es bei uns an Sensibilisierung für Backups.
Generell, aber über alle Plattformen.
Ja, über alle Plattformen. Und das ist ein schwieriges Thema. Hm. Und auch das Thema, dass Datenträger, ich rede jetzt nicht über Kurzzeit-Backups oder, sondern über Archivierung, dass Datenträger kaputt gehen können und dass man laufend seinen archivierten Datenträgerbestand kontrollieren sollte, wenn man Wert darauf legt, Daten, Bilder, was auch immer, langzeitmäßig vorzuhalten. CDs, DVDs etc.
Und, die regelmäßige Kontrolle ist wieder Definitionssache, weil man weiß ja, welche Medien wie lange im Schnitt halten können. Du musst nicht einmal die Woche deine Backups überprüfen.
Nein, aber
du müsstest die Art der Lagerung halt beachten.
Ja.
Das ist, denke ich mal, auch so ein Thema, wo sich viele nicht bewusst sind, welchen Einfluss, je nach Medium, was du verwendest, Hitze, UV-Strahlung, also generell Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, Strahlung.
Feuchtigkeit, hohe Luftfeuchtigkeit.
Genau, Strahlung, wie gesagt, gerade wenn sie halt magnetempfindlich sind. Mhm. Strahlung, je nachdem, wo du sie lagerst. Was drumherum läuft, beziehungsweise welche Abstände hast du zu Sendern und Empfängern. Mhm. Das ist nochmal so. Wie gesagt, das sind, glaube ich, auch so Sachen, die nicht unbedingt bewusst sind.
Nein, keine Frage.
Klar, in der Regel entscheidet man sich ja, oder oft ist es ja so, man hat eine Form des Backup-Mediums und muss sich dann nur darum Gedanken machen. Oder sollte sich darüber Gedanken machen. Klar sagt man hier am besten unterschiedliche Medien, ja, auch eventuell nach wie vor, wie gesagt, macht eventuell je nach Anfall der Datenmengen Tape noch Sinn. Hat man eventuell noch irgendwo eine Möglichkeit, DVDs zu brennen, weil die CD gegenüber von einem Magnetdatenträger auch wieder, oder die DVD gegenüber von einem Magnetdatenträger auch wieder Vorteile bieten kann. Nicht muss, aber kann. Mhm. Das sind halt alles so Sachen, ja, die, aber in der Regel hat man ja gerade im normalen Heimbereich ja auf Platte.
Auf Platte, ja.
Das hast du da Magnet, hast du SSD, hast du USB-Stick, ja, das ist immer die Frage. Da muss man sich auch mal Gedanken machen. Aber da sollte man aber auch, wie gesagt, nicht nur regelmäßig, ist halt wie die Frage des Zeitabstands, kontrollieren, funktioniert das Backup noch, sondern auch, wie lagere ich den Datenträger?
Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist korrekt. Das ist,
weil nur eine Kopie auf eine 3,5 Zoll HDD machen und die in den Schrank stellen, ist auch ein bisschen wenig. Auch wieder besser als nichts. Das ist ja immer so die Sache. Es ist alles besser als nichts. Ja, aber wie gesagt, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, wenn man halt langfristig Spaß an seinen Backups haben will.
Ja, und der Vorteil bei einer konventionellen Festplatte, man hat es, auch wenn sie durch eine Langzeitlagerung kaputt gehen sollte, man kann es relativ leicht wiederherstellen, Anführungsstrichen, mit übersichtlichen finanziellen Aufwendungen.
Genau. Vor allem, du hast noch da die Scheibe, an die du rankommst.
Meistens sind ja nur die Motoren irgendwo kaputt, dass sie Anlaufprobleme haben, die Elektronik, die Kondensatoren.
Genau. Der Controller,
dass sie halt nicht mehr anläuft in irgendeiner Form, aber die Scheibe an sich ist in Ordnung. Und das wird ja dann im Regelfall dann, wenn ein Controller kaputt ist, wenn der Motor kaputt ist, wenn der Schreiblesearm ein Problem hat, das wird ja dann umgebaut in eine funktionsfähige Einheit und dann kann man die Daten auslesen. Und deswegen rate ich eigentlich auch immer zum jetzigen Zeitpunkt, wenn es nur um Backups geht, macht auf konventionellen Festplatten eure Backups, weil die Datenträger zum jetzigen Zeitpunkt 2024 leichter wieder zu rekonstruieren sind oder die Daten von so einem Datenträger leichter zu rekonstruieren sind als von einer SSD. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, SSD wieder zu rekonstruieren, keine Frage, aber der Aufwand ist höher und der Erfolg ist normalerweise auch, das zeigt die aktuelle Erfahrung, geringer als bei konventionellen Festplatten, weil man da auch Langzeiterfahrungen hat, wie man die Daten am besten rettet.
Ja.
Optimum ist halt, zwei verschiedene Systeme zu nutzen, eine SSD und eine drehende Platte. Aber wenn man sich für eins entscheiden sollte, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, und nehmt eine normal drehende Festplatte für Backups.
Ja, vor allem, gerade wenn du mal guckst, nach wie vor Gig to Send ist halt.
Das kommt auch noch dazu.
Klar, wenn du sagst, du willst in spezielle Festplatten investieren, die halt auf Langlebigkeit und Einsatzzweck gerade dafür optimiert sind, kannst du auch wieder ein paar Euro mehr ausgeben.
Mhm.
Das weißt du noch besser als ich.
Mhm, ja.
Ja, klar.
Genau.
Wie gesagt, bau mal entsprechende Größen im SSD-Bereich auf. Ja,
ja, und im Serverbereich ist ab einer gewissen Datengröße ist immer noch die konventionelle Festplatte gang und gäbe. Ne? Wenn wir jetzt im Bereich Performance gehen, also Application Server etc., da ist SSD durchaus im Vormarsch, aber wenn es um File Server geht, wo man große Datenmengen lagern möchte oder lagern muss, ist immer noch die konventionelle Festplatte das Mittel der Wahl. Ganz,
ja,
ganz
wobei,
klar.
Guck mal gerade, was das Thema Archivierung jetzt betrifft, ja, wurde.
Da setzt man ja teilweise auch noch LTO,
genau.
Bänder setzt man da ja auch noch ein, genau. Ganz klar auf Langzeit.
Das war das, was ich vorhin mit Tape dann
genau.
Noch gemeint hatte,
das
je nach Einsatzzweck,
so.
Wo du halt das auch noch hast, ja, wo manche Leute sagen, das ist so 80s, ja, beziehungsweise
nee,
noch
ist immer noch LTO, ist immer noch in Datacentern, genau. Immer noch eine weit verbreitetes
Medium. Wo du einfach,
Medium.
Wo du gerade für die Archivierung einfach Daten wegschreiben musst, große Mengen.
Ja, genau.
Und nicht den schnellen Zugriff oder ja. den Sofortzugriff auf die Daten brauchst,
genau.
Was ja eigentlich auch nur in der Arbeitsumgebung dann ist. Ja. Wie gesagt,
ja.
In der Archivierung hast du den Bedarf ja in der Regel nicht.
Ja.
Dann, mein Gott, dann geht
und
das. Ja.
Die Haltbarkeit von LTO-Bändern ist also auch sehr, sehr gut und wird immer noch eingesetzt, immer noch. Ja. Und
ja,
wird auch immer noch weiterentwickelt.
Ich wollte es gerade sagen, da kommt ja in den entsprechenden Messen beziehungsweise bei den Anbietern kommt da ja fast jährlich hier irgendwo eine neue, was heißt eine neue Entwicklung, aber kommt
neue Generationen, neue
genau.
Datengrößen ja. etc., ja, das ist richtig. Das spielt, wie gesagt, bei uns im Consumer-Bereich, wo wir gerade wahrscheinlich unsere Hörerschaft haben, gar keine Rolle, obwohl ich zu Hause auch ein LTO-Laufwerk für Archivierung einsetze, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, genau.
Das ist mein persönliches Problem. Aber das ist ja nur meine Backup-Paranoia, die ich ja ans Tageslicht lege. Ja.
Wobei bei dir ja auch noch dein Beruf damit zu tun hat. Ja, das ist ja auch nochmal eine andere Sache.
Ja, aber die
du
beruflichen
Backups
Daten
ja
sind
nicht,
jetzt nicht so
da
komplex.
Nicht nur deine MP3-Sammlung.
Nein, aber ich sag mal, ich muss ja nur 10 Jahre aufheben und 10 Jahre übersteht auch eine Festplatte im Schnitt.
Ja, ja, aber
dazu
nur,
bräuchte ich
ja,
kein LTO-Laufwerk. Und meine Daten sind jetzt nicht so komplex, dass ich da ein Datacenter für bräuchte oder dass ich ein LTO-Laufwerk für bräuchte. Das ist ja nicht der Fall.
Aber.
Ne? Aber haben ist besser als brauchen. Das war schon immer so. Gut, ja. Aber wir haben gerade über die Qualität und auch über die Haltbarkeit von Datenträgern gesprochen oder auch über die Möglichkeit, Daten wiederherzustellen von SSDs oder von Flash-basierten Speichern. Und da gibt es eine ganz neue, traurige, ich will nicht sagen ein Trend, sondern ja doch ein Trend, der sich in den letzten Monaten abgezeichnet hat. Die Datenspezialisten der Firma CBL, die in Karlsruhe ansässig sind, die mittlerweile über 20 Jahre am Markt sind für Datenrettungen. Und die haben festgestellt, dass die Chips immer mehr von der Qualität her abnehmen. Also die Chips, die in USB-Sticks verbaut sind, die Chips, die in SSDs verbaut sind, etc. Und das ist jetzt nicht einfach so eine Vermutung, sondern sie haben durch die ganzen USB-Sticks, die sie eingeschickt bekommen haben, zur Datenwiederherstellung oder zur Datenrettung festgestellt, beim Aufschrauben oder beim Aufmachen dieser USB-Sticks, dass dort Bausteine verbaut worden sind, wo die Logos nicht mehr erkennbar sind, die Logos nicht mehr auf den Chips gedruckt sind oder eingeätzt sind, wie auch immer, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Logos auf diesen Silizium-Chip zu manifestieren. Die wurden einfach abgeschliffen, die Logos, und das lässt darauf deuten, dass entweder das Chips sind, die aus der Qualitätskontrolle gefallen sind, oder dass es Chips sind, die nicht die Größe erreicht haben und dann auch durchgefallen sind, die dennoch aber im Controller die 64 GB, sagen wir als Beispiel, adressiert haben, dennoch aber nur 32 GB groß sein sollten, was durch die Qualitätskontrolle gegangen wäre, sage ich jetzt mal. Und das lässt darauf schließen, dass irgendwo größere Lecks in einer Fabrik sind, wo einfach solche Chips rausgekommen sind, aus der Fabrik heraus, obwohl sie gekennzeichnet worden sind als mangelhaft durch das Abschleifen der oder durch das Entfernen der Logos. Und oftmals ist es so, was man aus dem Bericht herauslesen konnte, dass diese Chips in No-Name-Produkten verbaut worden sind. Speziell diese klassischen Werbegeschenke-USB-Sticks, so mit Firmenlogo drauf, hier nimm mal mit. Wir packen dir gleich deinen Vertrag auf den USB-Stick und den USB-Stick kannst du behalten. Klassischerweise wird das oft bei Versicherungen gemacht etc., dass man dann gleich den digitalen Vertrag mitnehmen kann. Obwohl, das habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Oftmals kommt das per E-Mail. Aber okay. Aber wie gesagt, diese klassischen Werbegeschenke, die man bekommt, gibt es ja viele.
Ja, oder wir haben ja schon immer mal gesprochen hier gerade über diese ganzen China-Plattformen und Direktversender.
Ja.
Dass du da, wie gesagt, sehr günstig ja teilweise einkaufen kannst. Aber dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du sowas bekommst. Und da passt was ganz Gutes zu. Da habe ich zuletzt wieder einen Bericht gesehen, wo sie gerade so Technik-Sachen getestet haben von so China-Besendern, wo sie 3,5 Zoll SSD, so SATA-SSDs geshoppt haben die Gehäuse aufgemacht.
Waren USB-Sticks im Endeffekt drin.
Genau, waren USB-Sticks drin. Ne?
Und das Problem ist noch, dass die manipuliert worden sind auf eine Größe, die die Platte gar nicht erreicht. Wenn man die Platte anschließt oder die SSD anschließt, steht da dann 2 Terabyte. Das wurde im Controller manipuliert. Die Platte hat aber nur 256 Gigabyte Maximum oder vielleicht sogar nur 128 Gigabyte. Und somit ist sie nicht funktional. Das heißt, man kann gar nicht die Daten in der Größe draufschreiben. Man hat schlimmstenfalls einen Datenverlust. Man kann noch nicht mal die Daten dann wieder runterkopieren, die vielleicht nur in der angegebenen Größe sind. Also wenn ich jetzt nur 20 Gigabyte draufschreibe, was vielleicht dann auch der Datenträger hat, kann ich es dann trotzdem nicht mehr runterkopieren. Also man kauft definitiv ein Produkt, was für den Betrug manipuliert worden ist, letztendlich.
Ja, genau. Ja. Teilweise ja bei SD-Karten
das gleiche,
das Problem, ja.
Ja.
Und mein Gott, man sagt ja immer, ihr Vertrauen ist gut, aber es wird immer schwieriger, ja.
Naja, also die grobe Faustregel, die man aus diesem Bericht herausziehen kann, man sollte keine No-Name-Speicherprodukte kaufen. Ganz einfach.
Zumindest mal nicht aus Quellen, die nicht bekannt sind oder nicht bekannt sind für ihre Qualität. Ja?
Ja.
Weil du kannst ja auch durchaus günstig Qualität kaufen. Aber es ist halt immer die Frage, wo kriegst du es her? Ja.
Aber ich sag
und was,
mal.
Und was verstehst du halt unter günstig? Dass du keine, wie gesagt, High-Speed, High-Capacity USB-Sticks für 3 Cent kriegst, ja, in Bulk, dürfte eigentlich jedem klar sein.
Das ist richtig, nein, aber wie gesagt, diese ganzen USB-Sticks, die für den Werbegeschenkemarkt produziert worden sind, da kann man von ausgehen, dass die jetzt nicht unbedingt einen High-End-Chip beinhalten. Und man kann auch aufgrund dieser Berichterstattung oder aufgrund dieses Erfahrungsberichts von CBL davon ausgehen, dass derzeit extrem viele mit diesen minderwertigen Chips unterwegs sind. Und aufgrund dessen würde ich schon nicht empfehlen, solche Produkte zu verwenden. Meine Meinung. Und wenn man sich die allgemeinen Preise anschaut, auch von Markenherstellern, die sind ja jetzt im Moment recht günstig zu bekommen. Also man muss jetzt ja nicht unbedingt No-Name-Produkte kaufen. Also der Markt, der zwingt einen ja jetzt nicht dazu, jetzt unbedingt sowas Günstiges zu kaufen, wenn man sich die Preise anschaut.
Mhm. Ja? Ja.
Das ist halt schade, dass diese ausgemusterten Chips einfach so in den Handel kommen. Das ist schade. Okay.
Nee, es wäre ja okay, wie gesagt, wenn da 64 GB Chips produziert werden für USB-Sticks und die fallen durch die Qualitätskontrolle. Ja, und du sagst, ja, okay, die kommen hier mit, keine Ahnung, mit 49 nur raus und dann macht einer da 32er oder ab und zu siehst du ja wirklich mal krumme Größen, ja, und macht dann aber 32er draus, ja, und verkauft die dann entsprechend. Ist ja in Ordnung.
Ja, das ist jetzt auch ein Punkt der Medaille, aber es gibt ja auch dann Qualitätsprobleme im Bereich der Datensicherheit, der Datenstabilität, der Geschwindigkeit etc. Die Größe, wie gesagt, hat CBL zwar auch angeführt als Problem, aber das ist ja nur eine Seite der Medaille sozusagen. Da gibt es natürlich auch noch andere Probleme, ne?
Ja klar, solange der Chip ja wie gesagt, das einzige Problem die Kapazität ist.
Ja, okay, damit könnte man ja leben.
Wie gesagt,
ja.
und du dann die 64er als 32er zum Beispiel verkaufst und die dann da entsprechend
ja,
halt.
Da ist ja nichts gegen zu sagen.
Gehen und die dann 32er Sticks, ist ja vollkommen in Ordnung.
Klar.
Nur halt, dass du dann minderwertige oder nicht funktionsfähige Chips, die eigentlich ausgesondert und verschrottet gehören, du dir dann nimmst, ja, und dann verbaust. Und den Controller so oder die Firmware so hintürkst, ja, dass er noch.
Ja, klar.
Also das ist dann, wie gesagt.
Das ist
okay.
Dann.
Aber.
Klar.
Man, ja, es gibt halt überall schwarze Schafe, ja. Das ist ja, das
klar.
Problem. Und klar, aber so ein Anstieg deutet natürlich darauf hin, dass das mittlerweile gewerbemäßig gemacht wird, ja.
Auf jeden Fall.
Ist halt die Frage, macht der Chiphersteller mit?
Das kann
oder hat sich da einfach hinten dran in der Entsorgungskette einfach da ein Handel entwickelt, der dann speziell da drauf jetzt.
Ja, ein Schwarzmarkt.
Ja.
Wie auch immer. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, da diese Chips rauszubekommen. Und die Dinger sind ja nicht groß. Die kann man ja auch eimerweise da raustragen und hat ja nun schon sehr großen Ertrag. Ne? Was passt nicht in so einen Eimer rein? Sagen wir es mal so.
Ja, vor allem, du hast da einen Schrottcontainer, da läuft das rein, das soll in die Entsorgung
gehen. Oder ins Recycling dann, gehen, ne? Zum Beispiel.
Ja, genau. Und ja, dann und geht das aber nicht dahin, sondern.
Wie auch immer, genau.
Da wird halt das Kilo dann für 10 Cent verkauft, ja, und geht woanders
genau.
Hin. Ja.
Und nicht jede Firma recycelt selbst. Und fügt es selbst wieder zu, sondern gibt es an Erfüllungsgehilfen, an outgesourcete Unternehmen weiter. Und somit können dementsprechend solche Ketten entstehen. Solche schwarzen Ketten, sagen wir es mal so. Gut. Aber das nächste Thema ist sehr interessant. Da hatte ich nämlich in den letzten Tagen mit zu tun, mit dieser Firma. Und ich war positiv überrascht, dass es sowas gibt. Auch nur wieder so ein Nischenprodukt, aber es zeigt, dass es da durchaus Bedarf gibt. Es gibt ganz viele Anwendungsbereiche und auch ganz viele Industrien, die noch Server einsetzen, die noch auf SCSI setzen oder im Volksmund auch SCSI genannt. Small Computer System Interface nennt sich das Ganze. War ja in den 90ern bis zu den frühen 2000ern die High-End-Schnittstelle für alles, was mit Datenträgern zu tun hatte. Festplatten, Brenner, alles das, wo man auf hohe Performance gesetzt hat oder wo man hohe Performance gebraucht hat. Das ist dann schnell, in Anführungsstrichen, schnell abgelöst worden. Dann wurde es halt weiterentwickelt. Dann kam SAS und dann kam dann irgendwann SATA, SAS war noch lange am Markt und wurde auch noch lange in Servern eingesetzt, aber das hat sich dann alles halt überholt und SCSI ist gar kein Thema mehr, wird gar nicht mehr produziert, es gibt keine SCSI-Produkte mehr nach meiner Meinung, die heutzutage frisch produziert werden oder weiterentwickelt werden, weil der Markt einfach nicht mehr oder die Leistung von SCSI einfach nicht mehr up-to-date ist. Es gab nicht nur Datenträger, es gab auch Scanner, SCSI-Scanner etc. Das war jetzt nicht nur ein Bussystem für Datenträger, sondern auch für andere Komponenten. Aber wie gesagt, Datenträger, das ist so der Löwenanteil gewesen, der auf dem Bus stattgefunden hat. Gab es intern, gab es extern, gab es in verschiedenen Leistungsausprägungen und wurde noch immer weiterentwickelt, SCSI 2, Ultrawide SCSI. Es gab dann verschiedene Controller, Adaptec, wie sie alle heißen. Und wie gesagt, dann auch in verschiedenen Klassen und in verschiedenen Leistungsklassen. Übrigens, Apple hat auch jahrelang aufs Kasi gesetzt. Das nur mal so als kleine Notiz. Das war dann aber auch in den Zeiten, wo Steve Jobs nicht da war. Wo die Kisten noch grau waren und so zu den System 7.5 Zeiten, sage ich jetzt mal so grob, da gab es ganz, ganz viele Systeme, die mit SCSI unterwegs waren. Gut, das nur so am Rand. Und SCSI findet halt heute immer noch statt, nämlich da, wo noch alte Rechner im Einsatz sind, alte High-End-Server im Einsatz sind, im medizinischen Bereich, in der Industrie etc. Sowohl auch bei meinen neuen Stammkunden, der hat noch ganz, ganz viele SCSI-Server im Einsatz, gerade auch als File-Server. Und da sind dann auch, wie gesagt, noch ganz viele konventionelle drehende Festplatten verbaut. Bisher hat man das immer so gemacht, man hat dann Festplatten gekauft, wenn sie kaputt gegangen sind, aus dem Refurbished-Bereich, also aufgearbeitete Festplatten. Da gibt es auch einen Markt. IBM zum Beispiel arbeitet noch alte Ultrastar-Platten auf. Ultrastar war so die Serie im SCSI-Bereich bei IBM. Die gab es dann später auch im IDE-Bereich. Aber SCSI Ultrastar war dann immer so die High-End-Klasse, gab es dann auch verschiedene Ausprägungen. Und IBM hat jahrelang Platten aufgearbeitet, um dem Vintage-Markt oder den Legacy-Markt diese Platten noch zur Verfügung zu stellen, um diese alten Serversysteme noch am Leben zu erhalten oder diese Infrastrukturen noch am Leben zu erhalten. Ja, und das ist dann immer mehr eingeschmolzen. IBM hat sich dann auch immer mehr aus dem Datenbereich zurückgezogen. Dann ging es ja, dann wurden ja die IBM-Platten oder die Storage-Markt ging dann zu Hitachi etc. Die sind ja dann fusioniert im Storage-Bereich und so weiter. Und dann hat sich dieser Markt dann auch mehr oder weniger erledigt gehabt. Diese Refurbished-Geschichte ist dann zurückgegangen und es wurden keine Platten mehr aufgearbeitet. Auch WD oder Seagate haben das dann nicht mehr gemacht. Und das gibt natürlich Probleme. Und gerade wenn man diese alten Strukturen noch laufen lassen möchte oder laufen lassen muss. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, von der Firma SSDL Lösungen, wo man konventionelle SSD-Platten basierend auf SATA, also hier gibt es SATA-Adapter, auf SCSI portieren kann oder adaptieren kann. Bedeutet, man steckt den Adapter dazwischen und am Ende packt man eine M2 oder eine S-SATA oder eine SATA-SSD dran und man kann, ohne dass das Host-System, also der Controller es mitbekommt, in Anführungsstrichen, SSDs betreiben. Also der Host, also der SSI-Controller, interpretiert das angeschlossene System als ganz normale SCSI-Platte. Und man kann dann mehr oder weniger weiterarbeiten. Das funktioniert tadellos. Ich habe es jetzt zweimal eingesetzt, problemlos, und ermöglicht halt, alte Systeme mit SSDs weiter zu betreiben. Wenn man jetzt denkt, man hat einen enormen Geschwindigkeitsvorteil, nee, das ist leider nicht der Fall, weil man halt auf die Controller-Infrastruktur angewiesen ist oder das, was der Controller halt leisten kann. Und das beträgt in dem Fall maximal 80 MB in der Sekunde. Also große Geschwindigkeitsvorteile, abgesehen von den Zugriffszeiten, hat man halt nicht. Aber man kann alte Systeme am Leben erhalten. Ja. Aber man sieht ja, es gibt ja Bedarf, sonst würden ja solche Produkte gar nicht entwickelt.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Gut. Dann sind wir mit dem Hauptthemenlauf durch. Wir hätten aber noch ein kleines Gewinnspiel. Wer hätte denn das gedacht?
Und das sagst du jetzt erst.
Warum? Willst du dann teilnehmen oder wie?
Ich darf ja nicht.
Oh mein Gott, jeder hat einen zweiten Namen, ne? Nein, Quatsch. Sowas machen wir nicht. Nee, wir sind ja auch ganz gut eingedeckt, gerade wenn es darum geht, was wir heute verlosen. Da sind wir doch beide recht gut aufgestellt. Naja, obwohl ich habe ein altes Thunderbolt-Display, so gut bin ich gar nicht aufgestellt. Aber das ist ja auch Jammern auf hohem Niveau. Nein, wir verlosen heute mal wieder ein Produkt aus dem Hause Iyama. Die haben uns nämlich, wie wir immer so schön sagen, ein Produkt über den Zaun geworfen. Ein ganz neues Produkt aus der Gaming-Reihe, nämlich aus der Black Hawk-Serie. Gab es da nicht auch einen Kinofilm, Black Hawk Down? Aber okay, mein Gott, was mir alles so durch den Kopf schießt. Nein, aus der Black Hawk Serie gibt es nämlich ein ganz neues Produkt, nämlich den GB2745QSU-B1. Ich liebe diese griffigen Namen. Und jedes Mal, wenn ich das zu meinem Ansprechpartner bei Yama sage, dann sagt er mir, das ist doch ganz logisch. Ich kann ja genau sagen, für was das alles steht. Ich weiß nur, dass 27 für 27 Zoll steht. Das kann ich dementsprechend hier ablesen, aber den Rest kann ich nicht interpretieren. Und ich glaube, B1 steht für schwarz oder dass es ein schwarzer Monitor ist, aber mehr kann ich auch nicht interpretieren. Egal, macht nichts. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch Black Hawk davor gesetzt, damit man das umgangssprachlich besser an den Mann oder an die Frau bringen kann. Und das ist ein wirklich schönes ich sag mal Brot-und-Butter-Gaming-Modell. Ist jetzt kein High-End-Gaming-Monitor. Nee, es ist ein sehr, sehr solides Produkt. Hat eine WQHD-Monitor, so ist es. Hat ein IPS-Panel, ein IPS-LED-Panel. Das ist schon mal vom Panel-Standard sehr weit oben. Hat 100 Hertz HDMI, USB 3.2, FreeSync on Board. Hat extrem schmale Displayränder, das liebe ich ja so an Yama, nach meiner Meinung, ist es einer der Hersteller, die die schmalsten Displayränder derzeit realisieren können. Das ist hoffentlich auch objektiv und nicht nur subjektiv mein Empfinden. Also das alles on board, was man eigentlich so haben möchte und eine wunderbare Ergonomie, Höhenverstellung, Neigungsverstellung und alles das, was man eigentlich von Yama gewohnt ist. Ich liebe ja die ergonomischen Eigenschaften von Yama-Produkten, speziell diese ganze Einstellungsmöglichkeiten, Höhenverstellung, Neigungsverstellung. Er hat eine Pivot-Funktion an Bord. Also das, was Yama bisher auch immer ausgezeichnet hat. Also ein schönes neues Produkt im Brot- und Butter-Gaming-Bereich, wie ich jetzt mal so flachsig sagen möchte. Und auch Pratt. Pratt ist ja so der Anlaufpunkt für Monitortests und das ist immer so meine Quelle, wenn ich mich umschaue, was gibt es so an neuen Monitoren und wie hat der abgeschnitten? Der hat dieses Gerät recht gut eingestuft. Also das ist auch ein Qualitätsmerkmal, würde ich sagen. Ja, den verlosen wir einmal. Die Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek, an die Adresse @, ganz langsam, meine Güte, es wird immer später. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de senden. Und der Einsendeschluss ist irgendwann nächste Woche, sagen wir es mal so. Jo. Nee, bis zur nächsten Sendung.
Ja, ja, klingt schon besser, ja.
Bis zur nächsten Sendung. Irgendwann nächste Woche klingt doof, bis zur nächsten Sendung. Genau. So machen wir das. Also, wer zuerst kommt, malt zuerst. Mein Gott, heute bin ich ja König der Versprecher.
Ja, wird Zeit für die Falle.
Die Bettkarte stempeln, ja. Genau. Nee, ich muss das Ding ja noch zusammenschneiden. Also, so ganz schnell kann ich jetzt nicht ins Bett gehen. Das geht nicht. Okay. In diesem Sinne, Thomas, wir haben die 2-Stunden-Marke überschritten. Ich muss dann
wieder. Haben wir? Oh, verdammt.
Schande, Asche auf unser Haupt. Dabei habe ich noch so gesagt, wir machen heute eine ganz kompakte Sendung. Auch so ein 45-Minüter würde nicht schaden, aber.
Du kannst ja mal versuchen, runterzuschneiden.
Auf 45 Minuten? Ja, dann machen wir den Werbepartner rein und das Gewinnspiel und das war's dann quasi. Ne? Mehr ist dann auch nicht mehr zu holen. Wir müssten ja einfach mal eine Sendung nur mit einem Werbepartner aufnehmen und so 5 Minuten Werbespot und gut ist. Ich glaube, die Reaktion wäre sehr, sehr interessant.
Ja, das kommt nicht ganz so gut, ja.
Beim Werbepartner bestimmt. Exklusiver kann er keinen Werbeplatz bekommen. Gut, in diesem Sinne, Thomas, also lass uns das Ding für heute dicht machen. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann in der nächsten Woche wieder.
Jawohl, bis dann.
Jo, tschüss.
Ciao.